Wir sind 4 Tage lang über die Biskaya gesegelt und es gibt ja diese Orca-Thematik, deswegen waren wir immer so ein bisschen vorsichtig, haben Ausschau gehalten, kommen vielleicht Orcas, und es war stockdunkel. Auf einmal, ich stehe am Steuer, höre ich nachts so ein Blasgeräusch und dachte so, oh Gott, hoffentlich sind das jetzt keine Orcas bei Nacht. Und dann sind aber immer mehr Tiere gekommen und sind Richtung Bug geschwommen und auf einmal fing die so an zu leuchten in der Biolumineszenz und dann habe ich gesehen, das sind Delfine. Und es wurden immer mehr und dann sind einfach die ganze Zeit diese leuchtenden Delfine am Bug durchs Wasser gesprungen und neben dem Schiff hergetaucht und haben sogar unter Wasser so Leuchtelinien hinterlassen.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Das Leben an Land hinter sich zu lassen und von nun an auf einem Boot zu leben. Ganz frei zu sein und 70% des Planeten liegen einem zu Füßen. Alleine vom Wind angetrieben kann man sich über den ganzen Planeten bewegen, Abenteuer erleben und Orte erreichen, an die einen eben nur ein Boot hinbringt. Das ist doch etwas ganz Besonderes und davon träumen auch viele Menschen. Ich muss zugeben, ich gehöre auch dazu. Laura und Arne haben sich diesen Traum erfüllt. Sie leben auf ihrer Moana. Im Februar 2025 habe ich gemeinsam mit Lukas Müller einen Ocean Talk mit den beiden aufgenommen. Und zwar durften wir auf Teneriffa an Bord der Moana kommen und mit ihnen zusammen in ihrem gemütlichen Salon sitzen und über dieses Abenteuer Weltumsegelung und Leben auf einem Segelboot sprechen. Die beiden heißen auch auf Instagram Laura und Arne und vielleicht gibt es die eine oder andere Person unter euch, die die beiden schon längst kennen. Sie berichten da und eben auch in diesem Gespräch sehr ungeschönt davon, was es bedeutet, auf einem Segelboot zu leben und so eine Weltumsegelung zu starten. Mit all den Hoch- und Tiefpunkten. Sie reden über die Kosten, die da auf einen zukommen, wie viel schneller das Geld weg sein kann, als man sich das eigentlich so wünscht und wie man dann auch auf einer solchen Reise neues Geld dazu verdienen kann. Wir sprechen darüber, welche Fluch und Segen Social Media sein kann und wie das Betreiben eines Social Media Kanals eine solche Reise auch beeinflussen kann. Leider hatten wir bei diesem Ocean Talk eine technische Schwierigkeit und können diese Folge nur als Podcast veröffentlichen und leider nicht als Video. Das ist besonders ärgerlich, da wir auf der Moana das allerschönste Setting und Studio vorgefunden haben, in dem wir jemals einen Ocean Talk aufgenommen haben. Ich wünsche euch jetzt trotzdem ganz viel Spaß bei dieser Folge und stellt euch jetzt einfach vor, wie wir bei diesem Gespräch zu viert in dieser Kabine sitzen und natürlich war in dieser Kabine auch noch ein Platz für dich frei, um dich mitzunehmen auf die Weltreise von Laura und Arne.
Werbung.
Seit Jahren wissen wir, den Meeren geht es schlecht. Der Klimawandel setzt ihnen massiv zu. Und laut neuesten Studien haben wir bereits einige Kipppunkte erreicht. Besonders traurig, das weltweite Korallensterben lässt sich wohl nicht mehr aufhalten. So traurig das ist, wir dürfen uns davon nicht lähmen lassen. Denn wir müssen handeln, bevor weitere Kipppunkte überschritten werden. Denn es ist ja noch nicht alles verloren. Ein einfacher, aber wirkungsvoller Schritt, um unser Klima zu schützen, ist der Wechsel zu echtem Ökostrom. Bei mir hat das keine 5 Minuten gedauert und der Strom ist auch nicht teurer. Der Effekt dafür ist umso größer, denn ich spare nun jährlich über 0,5 Tonnen CO2 ein. Als vertrauenswürdigen Anbieter möchte ich euch gerne Polarstern ans Herz legen. Denn Polarstern versorgt euch mit 100% echtem Ökostrom aus Deutschland. Für euer Zuhause, die Wärmepumpe oder euer E-Auto. Für jede Kilowattstunde investiert Polarstern neue Ökokraftwerke in Deutschland. Und als zertifiziertes Social Business steht das Unternehmen für echten gesellschaftlichen und ökologischen Impact. Das Beste ist, mit dem Rabattcode HDM, alles großgeschrieben, bekommst du 20 Euro Rabatt auf deine nächste Jahresrechnung. Also, setz ein Zeichen für den Schutz der Meere und wechsle jetzt zu Polarstern. Hallo Laura, hallo Arne. Wir sitzen hier auf eurem Boot, der Moana. Vielen lieben Dank, dass ihr uns hierher eingeladen habt und wir freuen uns jetzt riesig auf einen Ocean Talk mit euch. Und bevor wir jetzt so richtig loslegen, brennt mir natürlich auf den Fingern, so ein ganz bisschen was über die Moana zu erfahren. Einfach nur so in einer Minute so ein paar Stichworte. Was ist das für ein Schiff?
45 Fuß Stahlcatch.
Das heißt in Metern?
Wir haben 13 Meter, sagen wir mal, steht so auf dem Papier. 20 Tonnen schwer, gut motorisiert mit einem Mercedes OM 617, 93 PS, das ist der alte Unimog-Motor.
Man merkt die Technikbegeisterung direkt.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben knapp 1000 Watt Solar, mit dem wir unseren eigenen Strom produzieren und damit auch sehr gut zurande kommen. Das sind so, glaube ich, die Key Facts.
Okay, vielleicht erzählt ihr mal so ganz kurz, auf welche Reise ihr euch begeben habt. Also was habt ihr mit diesem Boot vor? Wo seid ihr gestartet? Wo soll es hingehen?
Wir sind im schönen, süßen Leer in Ostfriesland gestartet, letztes Jahr im Juli. Das ist jetzt gut 7 Monate her. Und ja, mittlerweile haben wir selber herausgestellt, dass man Pläne gar nicht so einfach machen kann als Segler. Deswegen ist alles, was folgt, eigentlich eher eine Idee, von der wir hoffen, dass wir sie dann umsetzen können. Wir bleiben jetzt dieses Jahr erstmal hier im Atlantik auf den Kanaren, wollen vielleicht nochmal hochsegeln nach Madeira und auf die Azoren. Und dann steht vielleicht den kommenden Winter auch unsere große Überfahrt in die Karibik an.
Okay, und jetzt sitzen wir hier auf Teneriffa. Ende Februar, die Sonne scheint rein, wir haben alle T-Shirts an, also das Leben ist schon mal gut. Bevor wir jetzt so richtig in den Talk einsteigen, jeweils auch noch mal so eine Minute zu euch. Wer wart ihr denn eigentlich, bevor ihr vor 7 Monaten losgesegelt seid? Was waren eure Hintergründe? Was habt ihr beruflich so gemacht? Wer seid ihr eigentlich?
Ja, ich habe beruflich als Teamleitung im Marketing gearbeitet, in einer Firma, die erneuerbare Energien vorantreibt. Und ja, wir hatten ein recht gewöhnliches Landleben, würde ich sagen, in Hannover. In der Stadt sind dann immer ins Büro gefahren und abends wieder nach Hause gekommen und haben eigentlich das ganze Jahr über immer auf diese 1-2 Wochen Urlaub im Jahr gewartet, in denen es wieder ans Meer ging zum Segeln oder Freitauchen. Und das war so das, was uns Motivation gegeben hat, bis wir uns dann irgendwann gedacht haben, das brauchen wir eigentlich jeden Tag und nicht nur einmal im Jahr.
Und Arne?
Ich war Eventmanager, habe große Sportveranstaltungen mitveranstaltet und da war halt auch das Coole, du hast wirklich von Büroarbeit bis praktisch vor Ort alles mitgemacht. Und ja, ganz ursprünglich das Ganze drumherum hier habe ich von meinem Großvater mitgekriegt, mit Holzarbeiten, mit Stromarbeiten. Und so hat sich das Ganze dann im Prinzip dazu entwickelt. Also ich brauche immer verrückte Sachen um mich rum, ich brauche immer was zu tun und bin jetzt nicht der Fan davon, den Tag über vor dem Laptop zu sitzen und nicht zu arbeiten. Also nicht händisch zu arbeiten, das ist natürlich auch Arbeit, aber nicht wirklich was anzufassen.
Ja. Aber keine Arbeit, auf die du dich freuen würdest?
Nicht zwangsläufig. Ab und zu ist es auch mal entspannt. Ich mache bei uns so ein bisschen die Buchhaltung im Hintergrund noch und dann reicht das aber auch.
Ja, verstehe. Und vielleicht kennt ihr das von den Ocean Talks, da haben wir am Anfang immer ein paar Entweder-Oder-Fragen. Hm. Heute in einer ganz speziellen Variante, aber wir fangen erstmal normal an. Seekrank oder landkrank?
Eindeutig landkrank bei mir. Seekrank bin ich glücklicherweise noch nie geworden, aber landkrank werde ich fast jedes Mal, wenn ich von Bord gehe.
Ich werde auch eher landkrank. Also Seekrankheit betrifft mich mehr als Arne, aber zum Glück nicht in der schlimmen Form. Ich weiß aber, was ich dagegen tun kann, deswegen landkrank.
Das ist gut. Vor der Seekrankheit habe ich auch Schiss. Volles Boot oder alleine auf See?
Allein auf See.
Definitiv.
Wie aus der Pistole.
Und meint ihr damit zu zweit allein auf See?
Ja.
Oder wart ihr auch schon mal einhand unterwegs mit dem Boot? Geht das überhaupt?
Das geht auf jeden Fall. Noch nicht mit Ein- und Ausparken. Also wenn jemand auf Wache ist und der andere gerade schläft, dann ist man quasi einhand und dann Segel stellen und so weiter. Auch Segel komplett setzen, Segel komplett runter, das geht.
Aber man hat den anderen halt immer noch als Backup unten in der Hundekoje liegen und kann den schnell dazu rufen. Ja, Einhand würde ich mich auch nicht trauen.
Ja. Sonnenauf- oder Untergang?
Aufgang.
Untergang.
Ja. Da könnt ihr eure Schichten ja perfekt aufteilen.
Das machen wir tatsächlich auch so ein bisschen danach.
Ja, okay. Ja. Und auch von der Stimmung her? Also gibt es irgendwas am Sonnen- oder Untergang, was euch besonders reizt?
Also ich mag am Sonnenaufgang diese Ruhe, dass ich gefühlt die Welt und das Meer für mich allein habe, weil alle noch schlafen, wenn die ersten Sonnenstrahlen auf die Haut scheinen und dieses warme Gefühl auf einen kommt, wenn die ersten Vögel zwitschern, dann habe ich so das Gefühl, es ist alles so mein eigener Planet, mein eigenes Meer, ich muss es mit niemandem teilen und dann geht irgendwann der Trubel vom Tag los, dann ist dieser Magic Moment vorbei, aber der kommt ja jeden Morgen wieder.
Und bei dir?
Sonnenaufgang mag ich, wenn ich noch schlafe. Sonnenuntergang, da wird die Welt ruhig dann halt. Also im Prinzip das Gleiche, aber dann wird es ruhiger und ich mag lieber die Abendstunden.
klarer Sternenhimmel oder volle Segel?
Beides zusammen.
Ja, beides zusammen eigentlich. Das ist ja das Ultimative, wenn du auf See bist, perfekten Wind hast, die Segel stehen, das Boot läuft und du hast die Milchstraße über dir, wie du sie sonst halt nirgendwo siehst, weil du auf See halt absolut keine Lichtverschmutzung hast.
Genau so hatten wir es auch bei der letzten Überfahrt von Madeira nach Gran Canaria. Da hatten wir perfekten Segelwind, Neumond, keine Wolke am Himmel und man hat jeden Stern gesehen. Wow. Das war geil.
Das ist cool. Du hast mir auch erzählt, dass du dann, wenn du, dass du sogar Sterne zum Peilen genommen hast.
Genau.
Also auf See hat man ja keine Landmarks, die man anpeilen kann. Ja. Aber wenn der Sternenhimmel so hell ist, dass du dann sagst, ey, jetzt segel ich auf diesen Stern zu, das spricht ja schon sehr für den Sternenhimmel.
Ja, das ist auch eine großartige Hilfe nachts auf See.
Ja. Ankerbucht oder Steg im Hafen?
Eindeutig Ankerbucht.
Ja, Ankerbucht.
Das Meer über oder unter Wasser erleben?
Beides? Darf man beides nehmen? Es muss eins sein.
Oh, das ist wirklich schwer.
Das ist
dann
fies.
Ja. Wieso ist das schwer für euch?
Weil beides seine Vorzüge hat. Also unter Wasser entdeckst du halt vieles Neues, du kannst viel sehen, es macht Spaß. Und über Wasser kommst du halt voran zu neuen Orten, wo du wieder unter Wasser gehen kannst.
Oh, ich mag mich gar nicht entscheiden. Ich sag jetzt einfach mal spontan über Wasser, aber eigentlich beides.
Ihr könnt ja abwechseln, einer auf dem Boot über Wasser und der andere unter Wasser.
So, und jetzt kommen wir zu der Special Edition von unserer Entweder-Oder-Frage. Und zwar geht es jetzt darum, Arne oder Laura. Und wir werden euch jetzt Fragen stellen und ihr müsst entscheiden, auf wen von euch das eher zutrifft. Gereizt durch Schlafmangel.
Eindeutig Laura.
Ja, das bin ich. Arne schläft immer so viel.
Ja, aber ich kann auch gefühlt tagelang ohne Schlaf. Also macht mal Sportevents, baut Sportevents auf von Kern auf, dann schlaft ihr nicht viel.
Ja. Ja. Laura oder Arne, wer wird hangry?
Laura. Definitiv.
Okay, wer von euch macht den Social Media Post?
Auch Laura. Ich. Habt ihr auch eine Frage, die noch eher auf alles?
Ja, eine haben wir noch. Jetzt bin ich gespannt, oder ob du das Ding wirklich 4:0 nach Hause fährst.
Laura oder Arne, wer ist der Ruhepol in Krisen?
Eindeutig
nicht. Ja, guck mal, 3-2-1.
Gibt es auch Situationen, in denen ihr dann wirklich so sagt, Arne, jetzt mach du mal irgendwie, das wird hier zu wild? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder?
Ich glaube, das ist einfach bei uns so drin. Wenn es dann irgendwie stressig wird und schnelle Entscheidungen in kurzen Zeiten getroffen werden müssen, dann verlässt du dich, glaube ich, schon drauf, dass ich das dann übernehme und mache. Und Laura,
aber wenn das Wetter wild wird, dann verlässt du dich auf mich.
Ja, du steuerst dann, das ist richtig. Aber wenn es jetzt kritische Situationen sind, dann übernehme ich das an sich, weil ich relativ gut in dem Operativen bin und Laura ist halt wirklich bei uns Strategie und Taktik. Also langfristig die ganze Planung. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wo wir hinfahren. Also ich stelle mich dann da ans Steuer. Mir wird gesagt, wir fahren jetzt dahin und dann fahren wir halt dahin und dann machen wir das.
Ja, da klingt schon euer Vorleben so ein bisschen mit durch, was ihr vorher gemacht habt, da können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Aber ich finde es einfach schon so geil. Ich bin im operativen Bereich, Laura ist Strategie und Taktik.
Da kommt mein BWL-Studium durch.
Eher militärisch, aber wie auch immer. Lass uns nochmal zurückgehen zum Start von eurer Segelreise, weil ich glaube, das ist etwas, was total viele Leute faszinierend finden und so einen, also da muss ich auch sagen, das geht mir auch selber so, dass ich mir denke, oh, wäre das ein Traum. Einfach so all das hinter sich lassen, was einem im Alltag vielleicht nervt und sich auf ein Boot setzen, mit dem Wind die Welt bereisen, keinen Flugscham oder sonst was, sondern mit der Natur zusammen die Welt erkunden, die Welt entdecken, neue Erfahrungen auf zu neuen Ufern. Also es klingt so fantastisch und ich glaube, viele Leute haben sich schon mal bei dem Gedanken erwischt, ey, das wäre doch was. Oder ein Segelboot kaufen und raus. Und ihr habt das Ganze jetzt gemacht. Ich glaube, bei ganz vielen Leuten kommt dann schnell dieses Aber und es gibt auch viele Leute, die kaufen sich ein Segelboot und kommen aber trotzdem nie los. Was war bei euch so diese Motivation dahinter? Wann ging das los? Also irgendwann müsst ihr auch zum ersten Mal drüber gesprochen haben. Du, was hältst du denn eigentlich von der Idee, wenn wir ein Segelboot kaufen und losziehen?
Ja, das fing eigentlich auch mit dem Segelschein machen an. Also ich habe ein kleines Erbe gekriegt und da war halt die Möglichkeit, okay, verballern oder irgendwas Sinniges mitmachen und ich wollte schon immer einen Segelschein machen. Das ist jetzt gerade mal 6 Jahre her, glaube ich. Ja. Und das, Laura sagt, oh, du spinnst doch, was willst du hier in Hannover?
Mitten in der Stadt.
So, mit dem Segel.
Vor 6 Jahren hattet ihr noch 0,0 ja. Bezug zu...
Zum Segeln, nein.
Als wir uns kennengelernt haben, waren wir beide schon völlig Fanat in das Meer. Und das war klar, wir sind voll die Meeresmenschen. Aber ja, das mit dem Freitauchen und Segeln lernen, das haben wir dann alles zusammen gemacht.
Der Plan war dann halt, als wir uns kennengelernt haben, dass man sagt, man wohnt irgendwann mal am Meer. Und ich bin zur ersten Theoriestunde hin. Hab gesagt, das ist auch was für sie, du musst jetzt mitkommen und ich brauche einen Vorschoter. Dann ist sie direkt mitgekommen und fand es auch gut. Dann haben wir zusammen den Segelschein gemacht, haben dann ein Charterboot quasi gefunden, als wir unterwegs spazieren waren. Mit dem sind wir tatsächlich auch noch gut befreundet mit dem Skipper. Sind da eine Woche mitgefahren und dann fing das wirklich schon so an. So, könnte man nicht selber und wie macht man das? Und dann waren wir noch mal 2 Wochen unterwegs. Mit dem Skipper sind wir auch noch sehr gut befreundet. Also ganz so schlimm haben wir uns wohl nicht angestellt. Und dann hat man halt angefangen zu überlegen, ja, wie macht man das? Mal ein halbes Jahr Auszeit und ein bisschen segeln, Ostsee, Nordsee. Ja, ein halbes Jahr dafür ein Boot holen. Chartern ist da, kannst du auch nicht in dem Bereich dann, das ergibt keinen Sinn. Was macht man mit der Wohnung? Ja, ein halbes Jahr lohnt sich ja nicht, dann könnte man ja auch ein Jahr machen. Hält man jetzt ein Jahr lang die Wohnung? Das ist halt auch teuer. Ja, wenn man da zurückkommt, könnte man ja eigentlich auch im Boot wohnen. Ja, aber wenn man schon auf dem Boot wohnt, warum kommen wir dann eigentlich wieder? Und so hat sich das tatsächlich über Monate entwickelt oder ich glaube sogar 1 Jahr, 2 Jahre, diesen Gedanken so zu fassen. Und ja, das war eher so ein schleichender Prozess und jetzt sitzen wir hier.
Und war dieser Gedanke dann eine konkrete Vorstellung, wir wollen um die Welt? Das ist ja zum Beispiel auch eine Vorstellung, die viele haben, eine Weltumsegelung. Oder war es einfach nur, wir wollen loskommen und der Weg ist das Ziel, wohin der uns führt, mal sehen?
Irgendwas dazwischen. Also ursprünglich
was
war
habt ihr euren Eltern erzählt, was ihr jetzt vorhabt?
Eine Weltumsegelung.
Okay.
Ja, das war auch ursprünglich immer der Plan. Ist es auch, ehrlich gesagt, immer noch. Nur wir sind so ein bisschen lockerer geworden und wissen jetzt, wir können nicht immer an unseren Plänen festhalten, weil das halt mit dem Segeln nicht immer funktioniert. Also wir sind ja von den ganzen Naturgewalten abhängig und es kommt immer irgendwie was dazwischen. Und ja, langfristig ist es aber schon der Plan, dass wir einmal rumsegeln. Vor allem, wenn wir dann einmal bis in den Pazifik gekommen sind, dann ist der Weg zurück auch schwer. Dann ziehen wir es durch.
Dann muss man einmal drumherum, ja. Ja. Was ich jetzt total spannend finde, ihr hattet diesen Plan. Ihr seid jetzt ja auch schon wirklich ein paar Monate unterwegs und habt schon die ersten richtig großen Etappen dieser Strecke auch schon hinter euch gebracht. Und jetzt kann man ja langsam auch so einen kleinen Reality-Check machen und mal schauen, was habt ihr denn in der Zeit so erlebt von all dem, was man sich so vorgestellt hat?
Wie viel Zeit haben wir?
So viel, dass wir uns jetzt auf die absoluten High- und Lowlights konzentrieren müssen. Und fangen wir mal mit den Highlights an. Vielleicht kann jeder von euch mal eine Situation beschreiben, die euch jetzt so zuerst in den Sinn kommt, wo ihr sagt so, boah, das sind so die großen Glücksmomente, wenn man eine solche Segelreise macht.
Also ich habe schon einen.
Ich auch.
Ja, dann.
Okay, ich fange an. Mach mal. Wir sind 4 Tage lang über die Biskaya gesegelt und ich hatte meine erste Nachtwache. Arne lag unten, hat versucht zu schlafen, hat, glaube ich, sogar geschlafen. Und es gibt ja diese Orca-Thematik, deswegen waren wir immer so ein bisschen vorsichtig, haben Ausschau gehalten, kommen vielleicht Orcas. Und es war stockdunkel. Auf einmal, ich stehe am Steuer, höre ich nachts so ein Blasgeräusch und dachte so, oh Gott, hoffentlich sind das jetzt keine Orcas bei Nacht. Weil wir haben zwar ein Stahlboot, aber ne, der Respekt ist einfach trotzdem da. Und dann sind aber immer mehr Tiere gekommen und sind Richtung Bug geschwommen. Und auf einmal fingen die so an zu leuchten in der Biolumineszenz. Und dann habe ich gesehen, das sind Delfine. Und es wurden immer mehr. Und dann sind einfach die ganze Zeit diese leuchtenden Delfine am Bug durchs Wasser gesprungen und neben dem Schiff hergetaucht und haben sogar unter Wasser so Leuchtelinien hinterlassen. Und die waren über 2 Stunden bei mir. Also die ganze Nachtwache ging so schnell um. Ich habe die ganze Zeit einfach nur diese Delfine bestaunt. Und dann ist Arne irgendwann schon wieder aufgewacht. Und dann waren sie gerade weg.
Du hast sie nicht geweckt?
Und es hat sich angefühlt wie Seemannsgarn, als ich ihm das erzählt habe. So, weißt du, was ich die letzten 2 Stunden erlebt habe? Aber du hast es dann, glaube ich, auch irgendwann gesehen. Ne?
Ja.
Also es war so, nicht
aber,
das einzige
aber, also
Mal.
Ganz kurz, da hast du ihn nicht geweckt?
Nee, weil Arne legt so viel Wert auf seinen Schlaf. Und
du bist damit einverstanden.
Wir sprechen manchmal sogar ab, wann wir uns überhaupt wecken dürfen. Wenn jetzt ein Delfin kommt oder 100 oder wenn wir einen Wal sehen, ob wir uns dann wecken oder nicht. Weil Schlaf ist rar und gerade auf so einer langen Überfahrt ist es halt essentiell, dass wir irgendwie zum Schlafen kommen. Das ist eh schon schwierig, das zu schaffen, dass man einschläft. Und das wird irgendwann auch gefährlich, wenn wir dann so akuten Schlafmangel haben.
Okay.
Deswegen muss man dann leider auf so coole Sichtungen verzichten des Schlafes
wegen. Wo waren die dann in der Biscaya?
Das war so das erste Drittel, oder?
Ja,
wir sind einmal straight von Camarillo-sur-Mer nach A Coruña, eine gerade Linie runtergefahren. Und ja, das muss irgendwo so das erste Drittel der Strecke gewesen sein.
Das ist die größte Sorge von Lennys Papa. Da waren wir auch unten in der Biscaya auf dem Segelboot. Diese Orca-Thematik. Und mir war das gar nicht so sehr bewusst, wie viel Sorge man da hat. Und das ist ja auch eine Sache, die vor 15 Jahren noch gar kein Thema war. Und dann gibt es Segelgruppen, wo man sich austauscht. War das so einer der Reality-Check-Momente auch so, als ihr da in der Biscaya wart?
Ja,
wir
schon.
Wir wussten schon also, von den Orcas, bevor auch, wir das Boot gekauft haben.
Genau, also gerade in
deswegen unserer... Deswegen das Stahlboot.
Genau, nicht nur, aber das war einer der Aspekte.
Ja, da geht es weniger um die Orca-Thematik, sondern auch um treibende Container und sonst was. Also mit dem Stahlboot bist du halt sehr, sehr sicher. Aber diese Orca-Thematik, da bist du halt als Segler in der Bubble, definitiv. Und du kriegst es die ganze Zeit mit. Es gibt eine super Seite, wo man immer gucken kann, wo waren Orca-Sightings oder Interaction. Und die spottest du eigentlich die ganze Zeit, wenn du da unterwegs bist. Die ziehen ja auch hoch bis in die Nordsee. Das heißt, das war von Anfang an schon Thema. Und dann schaust du halt ein bisschen da, definitiv. Aber was ich witzigerweise nicht gefunden habe, es gibt Studien zur Rumpffarbe, zu Anti-Fouling, zu sonst was. Es mag sie geben, aber ich habe sie noch nicht gefunden, Studien zum Rumpfmaterial. Denn die Tiere haben ja Sonar und ich bin der Meinung, dass sie doch höchstwahrscheinlich dann GFK von Stahl unterscheiden können. Und wir hatten auf unserer gesamten Fahrt keine einzige Orca-Sichtung oder sonst was, obwohl tatsächlich ein, zwei Stunden vor uns oder ein, zwei Stunden nach uns Sichtungen, Interaktionen waren, immer die Routen, die wir gefahren sind. Wir haben nie was gesehen.
Die Orcas waren die ganze Zeit um uns.
Ja. Ich bin dafür, wir nutzen auf der nächsten Expedition dieses Boot als Studienobjekt. Und
das kann ich mir vorstellen, dass dir das gut passen würde.
Diese Studie brauchen wir unbedingt noch.
Arne, erzähl uns mal deinen Highlight-Moment.
Es war witzigerweise auch auf der Biscaya. Wir waren unterwegs und direkt vor uns, lass es 100, 150 Meter gewesen sein, ist die ganze Zeit ein Wal hoch, hat geatmet. Und dann habe ich halt den Kurs geändert, bin abgedreht, um das Tier nicht zu stören. Wir fahren quasi an seiner letzten Position vorbei und dann siehst du so, in 100 Meter Entfernung taucht der Wal auf und schwimmt auf uns zu und schwimmt dann 15 Meter an unserem Boot vorbei. Riesenfinnwal, auch wahrscheinlich so knappe 15 Meter lang.
Also zu welcher Jahreszeit?
Das war Mitte August.
Ja, wow. Ja,
das war richtig cool.
Ja. Warst du da dann mit dabei oder gerade geschlafen?
Da war ich wach. Anne darf mich bei sowas auch eher wecken als ich ihn.
Also
ich will das schon immer gern mitkriegen.
Aber spannenderweise beides Momente mit Meerestieren.
Ja.
Ne? Also,
ja.
Wieso ist das, sticht das für euch so raus? Habt ihr da so eine Verbindung zu den Tieren? Oder?
Du hast als Landmensch, wie wir, also nicht despektierlich gemeint, aber wenn man halt viel einfach an Land ist, ja, weniger Bezug zum Meer. Das heißt, wir freuen uns natürlich auch über Sachen, über neue Leute, die wir kennenlernen und so weiter. Aber das sind halt Momente, auf die du so selten triffst, gefühlt. Und wenn sie dann da sind, ist es halt deutlich besonderer als, ich liebe Katzen, aber wenn mir eine Katze über den Weg läuft, ich bleibe jedes Mal stehen, streiche sie. Katzen sehe ich aber jeden Tag, in Anführungszeichen, dass so ein Wal so nah am Boot vorbeikommt. Das passiert sau selten, würde ich behaupten.
Und das sind auch die Momente, die kann man als Landmensch einfach nicht erleben. Wir sind dafür weit rausgefahren und haben das so aus eigener Kraft geschafft, dass wir da so richtig offshore irgendwo auf der Biscaya sind und dann diese Delfine, da kannst du ja nicht einfach eine Whale-Watching-Tour machen, dass du dann offshore leuchtende Delfine bei Nacht auf der Biscaya siehst. Ne? Also kann wahrscheinlich nicht mal ein 0,5% der Menschheit überhaupt jemals sehen.
Selbst wir nicht. Wir haben ein Forschungsprojekt in der Biscaya. Und sind dutzende Tage im Jahr draußen, jetzt seit 3 Jahren und über Nacht. Wir haben das auch noch nicht gesehen. Also das ist selbst für Segler, glaube ich, nicht alltäglich.
Absolut. Also das ist mir auch gerade nochmal so klar geworden. Das freut mich so für euch, dass der Mut, einen solchen Schritt zu wagen und zu sagen, hey, wir machen das jetzt, einen eben dann auch mit Erlebnissen belohnt, die man nirgendwo bestellen, kaufen oder sonst was kann, sondern die so rar sind für Menschenaugen. Und also ich finde das total schön. Ich freue mich da total für euch, dass ihr dann in dieser Überfahrt, und ich weiß, die Biscaya zu überqueren mit dem Segelboot hat euch auch Sorgen gemacht. Ihr habt euch wirklich mit dem Wetterfenster auseinandergesetzt. Habt euch vorher viel Stress gemacht, um überhaupt noch über die Biskaya zu kommen, bevor der Herbst zu wild wird. Also eigentlich eine Fahrt, vor der man eher so ein bisschen Sorge in sich trägt. Und dass gerade diese Fahrt euch dann auch diese besonderen Momente schenkt, finde ich total schön. Und jetzt müssen wir aber auch mal die Kehrseite der Medaille anschauen. Ein solches Leben zu führen, solche Abenteuer zu machen, hat natürlich auch einen gewissen Preis. Und das sind die Momente, in denen es hart wird, in denen Sachen schiefgehen, in denen ihr vielleicht über eure Grenzen hinaus gefordert werdet. Und vielleicht da auch nochmal würde mich interessieren, was sind eure Situationen, die da zuerst in den Sinn kommen, wo ihr sagt, also das war für mich vielleicht die schwierigste Situation unserer bisherigen Reise.
Ich glaube tatsächlich, dass das Segeln auch sehr romantisiert wird. Mhm. Wir haben auf fast jeder Überfahrt irgendwas, das kaputt geht, was dann repariert werden muss, teilweise auf See mit Bordmitteln. Also mit das Spannendste war, glaube ich, als wir von Lissabon hier rüber nach Madeira gefahren sind, um dann auf die Kanaren zu kommen. Da hatten wir zwei Buddyboote. Wir waren das einzige Boot mit Radar. Und wir haben schon gesehen, Gewitter zieht auf uns zu. Und übers Radar kannst du ja dann die dicken Wolken sehen. Du siehst ja, wo wirklich was drin sitzt. Natürlich sind es nicht explizit die Gewitterwolken, sondern die Regenwolken. Dennoch ist es halt ein guter Indikator.
Es war nämlich Nacht und man hat die Wolken nicht mit dem Auge gesehen.
Genau. Und dann habe ich über Funk versucht, uns drei Boote zu koordinieren, dass ich das möglichst schnell uns durchschleuse, weil die Gewitter halt oben anders gezogen sind, als unser Wind unten war. Hab das auch ganz gut hingekriegt. Ein Boot 2 Meilen voraus, ein Boot 5 Meilen hinter uns und wir dann mittendrin. Und
das ist stressig.
Ja, das war stressig und in dem Moment macht es einmal unterm Steuerstand dort Kläng. Das ist ein Geräusch, was du nicht hören willst. Einfach komische Geräusche, die du nicht kennst, sind nicht gut. Dann habe ich unten unterm Steuerstand das aufgemacht und habe gesehen, dass der Bolzen, der die beiden Umlenkrollen hält, über die das Stahlseil geht, was halt unser Ruder bewegt, abgerutscht war. Das heißt, wäre das noch doller gewesen, hätten wir uns von unserem Hauptsteuerstand verabschieden können und hätten auf Notpinne umstellen müssen. Das war genau in der Mitte, 2,5 Tage auf See, noch 2,5 Tage zu machen. Und Laura war am Steuer. In dem Moment kann sie nicht viel steuern, weil ich dann versuche, unterm Steuerstand liegend bei Welle und Wind
und voller Besegelung.
Und voller Besegelung. Also halt in 2 Richtungen mit einer Hand diesen Bolzen zu hebeln, damit er wieder in richtige Position kommt. Oder mit der 3. Hand, die ich nicht hatte, sozusagen mit dem Hammer, dann den Bolzen da wieder einzusetzen und den wieder zu arretieren. Hat auch gut geklappt, aber die Buddyboote waren dann natürlich auch ein bisschen nervös. Was macht denn die Moana da? Warum fährt die genau auf die Gewitterzelle zu? Und warum antworten die nicht über Funk? Ich hatte halt kurz vorher einmal gesagt, so, wir sind kurz raus, wir müssen was reparieren. Es sind immer irgendwelche Situationen, die dann halt doch wieder fordern, dass man schnell aktiv wird mit dem, was man an Bord hat, irgendwas rettet und dann weiterkommt.
Laura, was waren für dich so die ersten Dinge, die dir in den Sinn kommen, wo du sagst, das war für mich besonders hart?
Werbung. Weihnachten steht vor der Tür. Und damit, wie jedes Jahr, die Frage, was soll ich verschenken? Sucht ihr Geschenke für jemanden, der oder die das Meer liebt? Dann habe ich eine Idee für euch. Wie wäre es mit dem Buch Ein Leben für den Ozean? Viele von euch werden es schon kennen. Es ist ein Buch, das wir nicht nur für Menschen geschrieben haben, die die absoluten Leseratten sind, sondern wir haben es extra so gestaltet, dass es ganz viele Menschen mitnimmt. Es erzählt 10 Geschichten über die Helden der Meere. Und das sind dann nicht nur Textwüsten, sondern ganz viele Bilder von preisgekrönten Fotografen und Fotografinnen. Illustrationen lockern das Ganze auf und laden direkt nach dem Auspacken des Geschenks schon mal zum Schmökern ein. Und ich bin sicher, danach werden viele Lust haben, in einer ruhigen Minute nochmal tiefer abzutauchen. Dieses Buch findet ihr auf der Website www.einlebenfuerdenozean.de, immer mit einem Minus dazwischen und das Für wird natürlich mit UE geschrieben, oder ihr googelt einfach nach Ein Leben für den Ozean oder nach Helden der Meere. In beiden Fällen kommt das Buch relativ weit oben in den Vorschlägen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest mit Geschenken, die einen Hauch von Salzwasser unter den Weihnachtsbaum wehen.
Thank you.
auch die Biskaya, würde ich sagen, der vierte Tag. Wir haben nämlich mit 3 Tagen Überfahrt gerechnet, dementsprechend das Wetterfenster rausgesucht. Am vierten Tag hat sich das Wetter dann so ein bisschen umgekehrt in Gegenwind und höhere Wellen. Und da waren wir halt auch mit 2 Buddybooten unterwegs. Und in der Nacht im Dunkeln funkte uns das eine Buddyboot an, ja, der Motor springt nicht mehr an. Und wir waren gerade über den Kontinentalplatten, da hatten wir ordentlich Kreuzwelle. Es war sehr unangenehm. Es wäre besser gewesen, da irgendwie noch einen Motor zu haben, weil wir, glaube ich, auch hart am Wind und um da irgendwie schnell rauszukommen. Ja, und dann hatten wir aber das Problem mit dem Buddyboot. Wir konnten ja nicht einfach weiter segeln und die da allein zurücklassen. Also sind wir mit dem anderen Buddyboot immer so im Sicherheitsabstand um die rumgekreist und haben über Funk Tipps gegeben, haben schon einen Kanister bereit gemacht, den wir mit einem Fender irgendwie hätten rüber treiben können, dass die nochmal neuen Diesel bekommen, weil die auch nicht genug Diesel dabei hatten. Und haben Schlepplein fertig gemacht. Arne hat gesteuert. Ich bin bei den Wellen irgendwie übers Deck gekrabbelt, weil es so schwer war, da irgendwie zu stehen. Und habe diese Schlepplein vorbereitet, weil wir das stärkste, größte Schiff waren, dass wir die zur Not noch 100 Seemeilen bis zum nächsten Land hätten abschleppen können. Und nach 1 oder 2 Stunden ist der Motor Gott sei Dank wieder angesprungen. Und das war so ein Adrenalin-Moment. Also ich habe so Kopfkino gehabt und dachte einfach, bitte lass es einfach gut gehen. Und ja, irgendwie sind wir dann alle heile angekommen am nächsten Abend. Aber das war eigentlich so der erste richtige Schockmoment, wo mal was Übleres passiert ist. Ne, wo
habt ihr da mal Zweifel gehabt oder auch mal miteinander gesprochen?
Du, Zweifel in dem Sinne nicht, aber genau danach hatten wir dann halt ordentlich Wind drauf. Laura hat sich ausgeruht, ich war am Steuer und du denkst dir immer so, einfach jetzt mal rechts ranfahren. Einfach kurz mal 10 Minuten den Kahn abstellen, mal Pause machen. Das geht halt nicht. Du bist auf See, du fährst, Ende. Und du musst halt durchziehen. Und da hatte ich so einen kleinen Disney-Moment dann witzigerweise auch, weil dieser Wind ordentlich war. Und dann kam mit einmal noch eine Böe reingezischt, hat komplett das Boot einmal rumgedrückt. Der Wind war weg, direkt nach der Böe und es kam Delfine. Sprang einfach ums Boot rum. Es war wirklich, also.
Es war so, als würden die uns sagen wollen, ab jetzt wird alles gut.
Ja.
Und,
ja. Jetzt sind ja die Leben, die ihr vorher hattet, ganz anders gewesen als das Leben auf See. Und häufig ist es ja auch so, dass wenn wir so in unserer Zivilisation, ob im Ruhrgebiet oder Hannover oder auch die Städte und in der Biskaya, viel sicherer ist und man mit so Adrenalinsituationen gar nicht konfrontiert wird. Das Thema Sicherheit ist super aktuell, also nicht nur allgemein, ne, in den Basics vom Segeln, sondern auch, ja, es ändert sich gerade, glaube ich, allgemein im Leben auf See oder Arbeiten auf See, die Philosophie um das Segeln und um Sicherheit. Das ist für euch ein super wichtiges Thema, weil ihr zusammen segelt und man nicht nur eine andere Person sichert irgendwo, sondern auch die Verantwortung hat für Partner, Partnerin. Wie war das für euch, diesen Switch zu machen und sich mit diesem Thema Sicherheit dann so real auseinandersetzen zu müssen?
Das finde ich persönlich nicht so schwer, weil auch durch meinen alten Job, ich war verantwortlich auch für Behördenkommunikation, Absperrung und so weiter. Das heißt, ich bin auch irgendwo immer schon in dem Thema Sicherheit gewesen, ob es jetzt Ordnungsdienst ist, ob es tatsächlich dann auch mit der Polizei zusammen Absperrmaßnahmen koordinieren und so weiter. Du driftest dann halt beruflich bedingt schon in die Richtung und genauso habe ich auch nochmal dann drauf bestanden, dass Laura ihren Erste-Hilfe-Kurs auffrischt. Ich war selber auch schon in der Situation, dass ich jemanden reanimiert habe auf der Straße. Das heißt, ich lande irgendwie immer in speziellen Stresssituationen. Ich ziehe das sehr, sehr magisch an. Und dementsprechend ist das halt auch irgendwie so ein Fun-Thema für mich in dem Sinne, mich damit auseinanderzusetzen. Ob es jetzt ein vernünftiges AIS ist, also Antikollisionserkennung für Schiffe untereinander, dass wir hier einen guten Sender-Empfänger drauf haben, dass wir halt frühzeitig gesehen werden. Ob es eine gute Grabbag ist, das ist der Rucksack, den du mitnimmst, wenn du von Bord gehst, weil das Schiff sinkt. Ob du eine gute Rettungsinsel hast, Seenotrettungsmittel. Wir haben viele Boote getroffen, die ohne die Notbarke, die EPIRB, unterwegs sind. Das ist ein Sender, den löst du aus, wenn du wirklich das Boot verlassen musst oder wenn du was Schweres auf See hast, wenn zum Beispiel, sagen wir, die Crew ist, mehrere Leute schwer verletzt oder sonst was. Das Ding sendet direkt deine Position an den Satelliten. Das geht weiter in unserem Fall nach Bremen zum MRCC und die koordinieren die Rettung. Und dann wird halt zugesehen, dass wer zu dir kommt. Und es gibt tatsächlich auch viele, die hier unterwegs sind ohne das Ding und es eigentlich gebrauchen könnten.
Mhm. Und wie steht ihr zu der Thematik, wie schnell man sich in so ein Abenteuer begibt? Das ist ja immer so individuenabhängig, aber wir sehen in vielen Extremsportbereichen oder auch Leben auf See, auch bei uns im Tauchen, dass man durch das Internet, das ist ja abgefahren, wie viel man da lernen kann. Ne? Das, früher war man so abhängig von einem Segelinstructor und Learning by Doing, das hat auch seine Vorzüge. Aber heute kann man ja stundenlang, tagelang sich Tutorials und das Wissen von anderen Leuten aneignen. Führt aber auch dazu, und da gibt es, glaube ich, auch im Segelbereich oder auch in diesem Influencer-YouTube-Bereich, gibt es ja viele Leute, die sich diesen Traum so verwirklichen wollen. So eine Schere der Philosophie, die einen sagen, Zero to Hero, Learning by Doing, einfach mal raus und dann muss man das lernen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nee, das braucht eine gewisse Vorlaufzeit. Du hast jetzt vielleicht nicht wie Arne schon diese Vorerfahrung mit dem Thema Sicherheit. Wie stehst du dazu? Also wie war das für dich?
Also man muss sagen, dass ich eigentlich sehr darauf gehofft habe, dass wir vorher noch ein paar Praxisturns mit diesem Schiff machen können. Das war immer der Plan, dass wir mal so kleine Etappen auf die Watteninseln oder nach Helgoland machen, dass wir dieses Schiff besser kennenlernen. So ein paar Umstände wie unter anderem eine sehr verzögerte Werftaufenthaltszeit haben dann dazu geführt, dass wir direkt nach der Werft los mussten, damit wir die Biskaya noch vor den Herbststürmen schaffen und einfach gar keine Zeit mehr war, um Praxis zu sammeln. Und dann sind wir quasi auch einfach los von Leer aus und hatten ziemlich viel Respekt davor, zum ersten Mal zu zweit zu segeln. Und das war das erste Mal mit so einem großen Schiff zu zweit, die ersten Hafenanlegemanöver zu fahren, das erste Mal raus offshore auf die Nordsee. Aber mit jedem Turn, der gut geklappt hat und jeden Hafenanlegemanöver, bei dem wir nichts beschädigt haben, und das gab es bisher auch tatsächlich noch nie, ist unser Selbstbewusstsein gestiegen, dass wir das doch sehr gut können und dass wir uns da mehr vertrauen können. Also da muss man sagen, das hätte man vielleicht irgendwie anders machen können, dass man sich die Zeit nimmt, um nochmal rauszufahren. Aber es war schon Learning by Doing. Auf der anderen Seite, jetzt sind wir schon sehr sicherheitsbedacht. Also wir checken vor jedem Turn das Wetter, die Wellen. Wir entscheiden dann zusammen, machen wir das oder nicht. Haben wir jetzt Zeitdruck, müssen wir wirklich wohin? Oder warten wir lieber noch mal 2 Wochen, bis das Wetter besser wird? Und wir wollen da wirklich nichts riskieren. Also bei so Überfahrten von 3 bis 5 Tagen, da kann man das immer noch absehen, wie das Wetter ungefähr werden wird. Und da nehmen wir uns auch die Zeit, um auf die entsprechenden Fenster zu warten. Also
zu diesem YouTube viel lernen oder halt direkt raus und Attacke. Ich glaube, dann macht es einfach die gesunde Mischung. Und das ist, wie du schon sagtest, von Individuum zu Individuum unterschiedlich. Man darf sich in keine Richtung verlieren, glaube ich. Also man darf sich nicht hinsetzen und sagen so, ich muss jetzt dieses YouTube-Tutorial und das nächste und dann kommt man nie raus. Und man sollte halt aber auch nicht stumpf losrennen und sagen, was die anderen da mir mal erzählt haben, das ist egal, ich mache meine eigene Erfahrung. Man muss da, glaube ich, einfach den gesunden Mittelweg finden und halt das nutzen, dass wir diese Möglichkeit haben, von anderen Leuten so viel lernen zu können, aber sich halt schon auch gucken, dass man selber die Erfahrung macht.
Eine Erfahrung, die ihr gemacht habt, die zu dem Thema passt, ist, dass ihr keinen voll funktionstüchtigen Autopiloten habt für diese Größe des Bootes, der kommt wahrscheinlich noch in der Zukunft.
Nächste Woche.
Und das hat aber eine Konsequenz für euch gehabt, weil das natürlich das Leben oder auch die Art und Weise, wie man dann segelt, total beeinträchtigt und hat sicherlich auch eine Konsequenz für Sicherheit. Erzählt doch einmal kurz, wie das eure Fahrt gestaltet hat und was das für euch bedeutet.
Also wahrscheinlich wird sich der eine oder andere jetzt ordentlich an den Kopf fassen, aber wir sind tatsächlich bis hier, also auch die 5 Tage, die wir auf See waren, von Hand gesteuert, also sehr oldschool. Es ist nicht so, als ob man es nicht kann und als ob das nicht schon jahrhundertelang so gemacht worden ist, definitiv. Wenn man es sich zutraut, ja. Es ist extremst anstrengend, weil man halt, wir haben 3 Stunden Schlaf-Wach-Rhythmus, das heißt, einer ist 3 Stunden wirklich am Steuer und kann in der Zeit nichts anderes machen. Und wenn man seine Freiwache hat, muss man natürlich erstmal was essen, vielleicht mal Zähne putzen, dann muss man runterkommen und dann versucht man noch zu schlafen. Das heißt, man kommt vielleicht oft deutlich weniger Schlaf, als man hofft. Oder man verzichtet halt an anderer Stelle dann mal halt auf, keine Ahnung, Zähne putzen fällt dann halt mal 2 Tage weg. Ist halt. Und es geht halt.
Ich warte gerade auf Laura's Reaktion.
Ja, es ist so.
Ja, und definitiv ist ein Autopilot extremst viel wert. Und deswegen haben wir uns jetzt einen bestellt, der kommt nächste Woche an, weil du eine dritte Person an Bord hast, die halt einfach das Steuern übernimmt. Das heißt, in deiner Freiwache kannst du essen. Du kannst Zähne putzen, kannst auf Toilette, kannst sonst was machen, während der andere wirklich die Zeit nutzt, um zu schlafen. Und sollte sich einer von uns verletzen zum Beispiel, kann der andere ja gar nicht helfen, weil er am Steuer stehen muss. Das ist halt extremst wichtig an sich schon.
Und man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass viele Leute, die das Segeln nicht kennen, können sich das vielleicht nicht vorstellen, weil sie denken, naja, man fährt dann ja über Stunden quasi geradeaus, peilt auf einen gewissen Kurs an. Da muss man ja nicht viel lenken, kann man doch einfach das Ruder feststellen oder so. Dem ist nicht so. Dadurch, dass man durch Wellenbewegungen und sowas hat, ist es tatsächlich wie wenn man auf einer kurvigen Strecke Auto fährt, dass man im Sekundentakt das Ruder korrigieren muss, um auf Kurs zu bleiben. Und dementsprechend ist es nicht nur eine Aufgabe, wo man 3 Stunden lang an diesen Ort, nämlich am Ruder gefesselt ist, sondern auch mit voller Konzentration dabei bleibt. Natürlich kann man sich parallel Gedanken machen, muss ich an der Besegelung was ändern und Co. Auch das ist natürlich eine wichtige Aufgabe, die permanent gecheckt werden muss. Aber das heißt, es ist wirklich eine fordernde und anstrengende Zeit, das Ruder zu übernehmen. Also das vielleicht nochmal als Einordnung.
Um das vielleicht auch nochmal an einem Beispiel zu erörtern, auf unserer Madeira-Überfahrt, 5 Tage, 4 Nächte, haben wir in der 4. Nacht mehr Wind bekommen als angesagt, mehr Welle als angesagt. Die Welle hat uns immer ordentlich auf die Seite gedrückt. Wir konnten eigentlich den optimalen Kurs kaum halten. Wollten wir aber, sonst hätten wir einen riesen Umweg gefahren und es hätte noch länger gedauert, bis wir ankommen oder wir wären erst im Dunkeln angekommen. Und die Welle hat sich den Abend langsam aufgebaut. Ich stand gerade am Steuer. Eigentlich war meine Schicht schon um. Ich war schon über 3 Stunden am Steuer. Aber ich hatte mich halt an diese Welle gewöhnt. Das war so eine der Wellen, die irgendwie schwieriger zu steuern sind. Und Arne wollte irgendwie nicht so gerne übernehmen, weil er auch gesehen hat, dass das gerade sehr fordernd ist. Und ich bin so bei uns meistens die Sturmseglerin. Und dann habe ich einfach mal die ganze Nacht durchgezogen, weil es einfach sinnig war, weil ich es gerade schon konnte und die Welle sich mehr aufgebaut hat. Dann stand ich die Nacht 14 Stunden am Steuer bis zum nächsten Morgen und irgendwann hat Arne dann übernommen und dann bin ich echt neben ihm immer so weggenickt, der Kopf ist so zur Seite, die Augen sind zugefallen, weil ich einfach, es war ja die 4. Nacht, ne? Also wir haben da vorher auch kaum geschlafen, aber du musst einfach funktionieren und durchhalten mit dem Ziel vor Augen, dass du irgendwann ja ankommst und dann schlafen kannst.
Und sag mal vom Kraftaufwand, ihr habt 20 Tonnen Stahlboot, die durchs Wasser gehen bei größeren Wellen. Noch eine zweite, eine große Kraft, die auf dieses Riesengewicht einwirkt. Wie schwer ist es denn eigentlich, dieses Ruder zu bedienen? Man hat ja keine, nicht unbedingt eine Servolenkung, die es einem ganz leicht macht. Ist das körperlich auch herausfordernd oder ist das kein Problem?
Mal so, mal so. Also wenn der Wellendruck hoch ist, dann, ja, diese Nacht, von der ich gerade erzählt habe, das ging schon sehr auf den Nacken und den Rücken. Also da war der Wellendruck enorm hoch und da brauchst du schon Kraft, um immer wieder gegen anzusteuern. Aber es gibt auch Tage, da merkst du überhaupt nichts, wenn du das Steuer drehst.
Also ja, das hängt, glaube ich, aber einfach proportional vom Boot, vom Ruder ab. Ob du jetzt ein kleines Boot mit einem kleinen Ruder hast, da hast du genauso Ruderdruck drauf. Die Übertragung ist vielleicht anders. Wir haben ein sehr großes Steuerrad, das heißt, du hast eine gute Hebelwirkung. Und du hast auch auf kleinen Booten irgendwann den Moment, wo du das Ruder einfach nicht bewegen kannst, weil der Wellendruck so doll ist, dann hältst du es auf der Stelle und wartest, bis er abnimmt. Das macht, glaube ich.
Wenn ihr so Tage habt, ihr seid ja jetzt nicht damit aufgewachsen, ich kenne auch so lange Tage und Nächte auf dem Wasser, bis man irgendwann denkt, ich kann eigentlich nicht mehr. Und der Ozean zwingt einen, dann doch noch weiterzumachen. Und man ist irgendwann in so einem, fast wie so einem High, so einem Flow-State, wo man irgendwann so antizipiert, da kommt die Welle und man ist so in so einem Flow und die Zeit verfliegt. Gibt es da so Momente, wo ihr dann auch so stolz auf euch seid und so ein neues Level in euch selber dann entdeckt?
Definitiv. Also genauso wie du es beschreibst. Du bist unterwegs und du weißt in dem Moment, boah krass, bis hierhin habe ich schon geschafft und das haben wir schon überstanden und so tolle Sachen haben wir schon überlebt. Nicht überlebt, erlebt.
Also, überlebt auch,
aber nein, wir hatten jetzt keine lebensgefährlich grenzwertigen Situationen zum Glück bisher. Also Sachen halt, die du erlebt hast und wo du denkst, okay, daran bin ich wirklich gewachsen oder das hat mich so inspiriert, weiterhin das auch zu machen. Auf jeden Fall.
Wir sehen das wirklich als wichtige Erfahrung. Also auch das 7-stündige Gewitter bei Nacht mit 42 Knoten Böen und voller Beseglung, das uns überrascht hat. Auch das in dem Moment, da funktionierst du einfach, da denkst du gar nicht drüber nach, ob das jetzt gerade irgendwie gefährlich ist. Also du weißt es natürlich, aber es muss einfach alles mit einem klaren Kopf funktionieren. Und im Nachhinein war es echt eine geile Erfahrung. Wir haben das super gemanagt. Wir sind voll ruhig geblieben und jetzt wissen wir, wir können auch das. Also daran wächst man ja. Und dann ist man schon stolz auf sich. Ja.
Jetzt kommt bald die dritte Person an Bord in Form des Autopilots. Und das ist natürlich auch wieder ein ordentlicher Kostenpunkt, weil ich habe mal gehört, überall, wo Segeln oder Hochzeit draufsteht, wird es richtig teuer.
Oh ja.
Ja. Und,
oder Scheidung.
Das bringt mich zu dem Punkt der Finanzierung. So ein Abenteuer zu beginnen, überhaupt sich ein Boot zu kaufen, all die Kosten, die man dann noch hat, um das Boot für die Reise fit zu machen, die man sich eigentlich vorstellt, da kommt dann ja schon ordentlich was zusammen. Wie habt ihr das finanziert? Habt ihr da lange drauf gespart oder hattet ihr Ersparnisse? Und was war das überhaupt für ein Betrag, für ein Budget, was ihr euch gesetzt habt? Ja, oder das bräuchten wir mal.
Also das Budget, was wir uns gesetzt haben, war auf jeden Fall zu niedrig mit der Erfahrung
von heute. Darf ich fragen, was war das?
Schon lange gesprengt.
Ach, was hatten wir mal? Keine Ahnung, dass wir irgendwie, wenn wir das Schiff gekauft haben, noch so 40, 50,
höchstens.
1000 höchstens über haben für halt Werf und so Reisekosten und alles.
Und okay, und was kostet das Schiff?
Es ist wirklich viel, viel, viel mehr gewesen, sodass leider unsere Reisekasse jetzt schon quasi dem Ende zugeht und wir gucken müssen, dass wir neues Geld reinholen.
Hier der Patreon-Link.
Genau, Spenden werden gerne angenommen.
Aber also nur um, ich weiß nicht, ob ihr das da sagen möchtet, aber es würde mich total interessieren, was hat es denn dann effektiv gekostet, dieses Boot zu kaufen, Punkt 1, und dann noch, was musste reingesteckt werden, um es so fit zu bekommen?
Wir haben dummerweise während Corona gekauft. Also kannst du sagen, wir haben wahrscheinlich 30% zu viel bezahlt, so wie jeder, der zu der Zeit ein Boot gekauft hat. Und das für den Kahn, wir haben Gutachter drüber gejagt, auf jeden Fall. Der hat die Grundsubstanz und alles drum und dran als sehr, sehr gut eingeschätzt. Der eine Kaufempfehlung auch zu dem Preis ausgesprochen. Letztendlich haben wir 80.000 fürs Boot bezahlt. Es ist höherwertig geschätzt, was uns halt zugute kam. Und ja, dann ging noch mal ordentlich was rein, weil der Motor einmal komplett raus musste, komplett revidiert werden musste. Einige Sachen mussten gemacht werden, wie zum Beispiel ein neues Kutterstag und so weiter und so fort. Unterwasseranstrich, da haben wir einmal komplett den Rumpfsand strahlen lassen und selber komplett aufgebaut, damit wir auch wissen, was da drauf ist und wie es da drunter aussieht.
Nachts noch mit Stirnlampe, ja. Da im kalten März in Emden den Rumpf gestrichen.
Und wie du schon sagst, also überall, wo Boot drauf steht, also du kannst gucken, wenn du ein Teil fürs Boot brauchst und das gleiche Teil fürs Auto gibt, geh davon aus, dass beim Boot einfach noch eine Null hinten dran hängt. Ja. Es ist wirklich so. Also wenn du im Bootshop gehst und dir eine Standheizung holen willst, kostet die fast das Doppelte von der gleichen Standheizung, die du für einen Camper kriegst.
Ja. Und also, sorry, dass ich da nochmal so nachhake, aber irgendwie finde ich diese Zahlen, die interessieren mich einfach. Als ihr dann losgefahren seid vor 7 Monaten, was hattet ihr dann reingesteckt neben den 80, also was noch dazu kam zu den
80? Nochmal ungefähr das Doppelte fast.
Das Doppelte, also das Gleiche
also
fast
nochmal. Also die Werft war halt sehr, ja, also nochmal quasi den Kaufpreis nochmal obendrauf Werft, die sehr teuer war, für
ungeplant.
Das ganze Material, was man eben braucht, um so ein Boot zu refitten. Das sind diverse 1000-Euro-Scheine, die wir in so ein schwarzes Loch schmeißen und die nie wiederkommen.
Ja. Und jetzt zurück zu meiner Eingangsfrage. Wie hattet ihr euch das finanzieren können? Habt ihr dafür lange gespart?
Ach so, oder, ja. Also ich bin sowieso schon immer ein Sparfuchs gewesen. Ich habe meine Ausgaben sehr genau getrackt und immer geguckt, wo kann ich noch sparen und wusste nie wofür. Also ich habe mein Leben lang das ganze Geburtstags-, Weihnachtsgeld, alles eingesackt schon als Kind und aufs Konto geschmissen und abgewartet, was passiert, wofür ich es vielleicht mal brauche. Und dann kam halt die Idee mit dem Schiff und dann war es gut, schon so lange im Voraus gespart zu haben. Und wir hatten diesen Plan ja schon 5 Jahre, bevor wir das Schiff gekauft haben oder 5 Jahre, bevor wir losgefahren sind. Ne? Und dann war das so ein Prozess. Und in dieser Zeit gehst du natürlich auch noch mal viel bewusster mit deinen Ausgaben um. Also du guckst, wo du überall sparen kannst. Und
aber man sollte sich jetzt nicht abgeschreckt fühlen und denken, wenn man jetzt sein Abenteuer, wenn man das hier als Abenteuer auch im Kopf hat, oh, so viel Kohle habe ich nicht. Also man kann das auch günstiger, definitiv.
Das geht also auch low budget, also je nachdem, wie man das...
Also wir haben dieses Boot ist wunderbar. Wir sind sehr, sehr froh, es zu haben. Wir würden es, glaube ich, aber nicht nochmal holen, weil Einmal der Anschaffungspreis.
Das sagt jeder Segler, der sein erstes Boot kauft.
Ja. Der es gibt ja auch den schönen Spruch, es gibt zwei großartige Tage im Leben eines Seglers. Der Tag, an dem er das Boot kauft und der Tag, an dem er das Boot verkauft.
Verschenkt. Ja.
Also wir würden ein günstigeres Boot holen, weil du auch sehr, sehr gute Boote günstiger kriegst. Wir haben unsere Vorzüge definitiv. Und wir haben natürlich mittlerweile das Wissen, was wir einfach anders machen würden mittlerweile, wo du deutlich Kosten sparen kannst. Also das sind dann Anschaffungen, die du gar nicht brauchst. Anschaffungen, wo du auf die falschen Leute quasi gehört hast, die dir was empfohlen haben, was dann aber auch Quatsch ist, was du einfach selber dann irgendwann merkst. Und das bringt halt einfach die Erfahrung mit sich. Und wenn man dann halt selber schon irgendwo in dem Thema ist, kann man deutlich mehr Geld sparen. Und auch, wie gesagt, das Boot muss jetzt nicht eins für 80.000 Euro sein. Du findest gute Boote deutlich günstiger. Und das ist halt auch die Frage vom Material. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile. Und wenn du jetzt sagst, ich bin mit dem GfK-Boot glücklich, dann fängst du da wirklich deutlich drunter an.
Es ist immer ein Kompromiss, so ein Boot.
Ja. Und jetzt haben wir über die Anschaffungskosten gesprochen. Das wurde ja erstmal, ist das in diesem schwarzen Loch verschwunden. Oder man könnte sagen, in diesem wunderschönen Boot.
Wunderschön.
Bis es dann losging. Und dann ging es los. Und dann hören die Kostenpunkte ja nicht auf. Was muss man sich so vorstellen, was braucht ihr so im Monat, um über die Runden zu kommen? Ihr habt jetzt ja keine Wohnung mehr, kein Geist, da könnte man ja denken, das Leben wird schön günstig sein.
Also wenn man die ganzen Boots- und Marinakosten ausblendet, dann leben wir sehr günstig. Also wir gehen so gut wie nie essen. Wir gucken, dass wir immer regional, lokal einkaufen, dass wir uns da nicht so teure Sachen kaufen. Wir kochen viel selbst. Also da leben wir schon sehr günstig, aber dann kommen eben die Marina- und Bootskosten drauf und
die
alleine
auch die letzten Jahre
nächsten
seit Corona
Monat
gestiegen sind,
ne? Mit dem neuen Autopilot und dem neuen Vorstag, die wir auf Gran Canaria anbauen lassen, bist du dann halt schon wieder bei 15.000 Euro. Aber das waren jetzt zwei Dinge, die waren einfach essentiell notwendig und ja, das sprengt dann natürlich die Kurve von den Ausgaben.
Und ihr hattet vorhin schon im Nebensatz gesagt, die ganzen Ersparnisse waren eigentlich dann schon plötzlich weg. Wie macht ihr das denn jetzt so auf der Reise, wenn das der Puffer, der man hat, dann verbraucht ist? Wovon finanziert ihr euch?
Drogenschmuggel, ne?
Drogenschmuggel
aus Wir wollten es nicht sofort sagen.
Aber. Genau, wir wollten schöner umschreiben gerade. Nein, hier Insta-Link, ne? Immerhin folgen. Nein, wir haben ein bisschen was über Instagram tatsächlich reinkommt. Mhm. Das ist nicht die Welt, aber das hilft natürlich.
In Form von Spenden oder
wir haben glücklicherweise einen Hauptsponsor, das ist die Enercity Erneuerbare, Lauras ehemaliger Arbeitgeber. Von denen haben wir auch das wunderbare Genaka-Segel mit Logo drauf, was sehr schön ist und wirklich das Boot großartig performen lässt. Das macht richtig Spaß, das ist mein Lieblingssegel.
So können wir auch bei sehr wenig Wind noch ohne Motor gut Fahrt machen.
Richtig. Und ansonsten dann halt nicht wie viele denken, dass Instagram uns irgendwie für irgendwas bezahlt, sondern das sind dann halt ausschließlich irgendwie, dass wir Kooperationen dann machen und darüber kommt halt ein bisschen was rein. Laura ist noch tätig für ihren ehemaligen Arbeitgeber, die Enercity am Rande und ich muss gerade zusehen, ich habe richtig, richtig Bock, irgendwie in diese Nische reinzurutschen, Bootsüberführung. Ich selber habe noch kein SKS, das heißt, ich darf nicht selber als Skipper beruflich arbeiten, aber als Crew geht das halt und da hätte ich eigentlich schon ziemlich Bock drauf.
Hm, verstehe.
Sehr cool. Wenn ich noch eine Frage stellen darf, wie machst du das denn dann? Also wenn du jetzt sagst, du arbeitest für deinen Arbeitgeber, habt ihr hier Starlink drauf? Oder?
Genau, also wir haben Satelliteninternet, wir haben Solarstrom, wir können auch in der Ankerbucht völlig autark oder sogar offshore auf See, können wir ins Internet gehen, schneller surfen als in manchen Orten in Deutschland und halt ganz normal am Laptop laden. Also Strom, Internet ist quasi immer verfügbar und Ich bin halt hauptsächlich am Texten und das geht ja überall und zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Bestes Homeoffice der Welt. Ja, cool.
Ja, es ist. Ich will da nicht reingehen, mir kommt nur gerade so, es hat ja auch wieder Licht- und Schattenseiten. Ne? Das heißt, offshore, ganz weit entfernt von allem, wo man früher die alten Segel und Romane liest und die Leute ja wirklich dann abgeschnitten sind und da ganz sehr zu sich finden und so. Wenn man auch dort dann wieder mit Internet erreichbar ist, großartig, die Möglichkeiten, die es bietet, auch großartig. Du hattest das erzählt, dass man im Zweifelsfall, wenn was kaputt geht, mal eben ein YouTube-Video anschauen kann, wie wird das Ganze repariert und gleichzeitig natürlich auch vielleicht ein bisschen schade, dass dieser Punkt verloren geht, diese Abgeschiedenheit, die, wenn man sie dann erlebt und auch durchstanden hat, ja doch auch was für sich hat. Wie erlebt ihr das? Nur ganz, ganz kurz.
Weil da hilft wieder das gute Geld. Offshore müssen wir pro Gigabyte extra zahlen. Das heißt, das nutzen wir gar nicht so viel. Dann kommt der Schalter, dann wird der Strom ausgemacht und gut ist.
Also das ist eigentlich eher wirklich so ein Sicherheitsaspekt. Wir sprechen uns mit den Buddybooten, wenn wir welche haben, ab. So, hey, lasst uns mal jeden Abend um 18 Uhr kurz einwählen. Dann machen alle ihr Starlink an. Wir chatten kurz in der WhatsApp-Gruppe über die wichtigen Sachen. Und dann wird das wieder ausgeschaltet. Und so würden wir es auch bei der Transatlantik-Tour machen. Das sind gut 3 Wochen in die Karibik. Und ich würde die Erfahrung schon gerne machen, dass man mal einfach so lange offline ist und nicht erreichbar.
Cool. Ja, das finde ich gut. Da habt ihr einen guten Weg gefunden. Und gleichzeitig nutzt ihr das Internet. Ihr habt eine Community aufgebaut, eine richtig anständige Community. Da sind 40.000 Menschen, die euch alleine auf Instagram folgen und eure Reise begleiten. Und damit segelt ihr nicht nur übers Meer, sondern ihr segelt mitten in die Öffentlichkeit hinein. Und das finde ich total spannend, was das mit euch macht und wie das überhaupt auch gelingen kann. Weil ich glaube, es gibt ziemlich viele Leute, die würden ganz gerne eine Community aufbauen, die würden ganz gerne irgendwie in die Öffentlichkeit kommen mit dem, was sie da tun. Aber das kann man eben nicht so leicht aufbauen, sondern das man muss irgendwie den Nerv treffen, man muss irgendwie den Algorithmus vielleicht, aber auch die Menschen erreichen, so dass es überhaupt diesen Bäm macht. Und ihr habt das selber erfahren, die ganzen Jahre. Ihr habt ja 2, 3 Jahre gebraucht, 2 Jahre, bis ihr losgesegelt seid, in denen ihr das Boot gekauft hattet, euren Kanal auch schon gestartet hattet und mit wenigen 1000 Followern unterwegs wart und selber auch, glaube ich, gemerkt habt, dass das ein zäher Prozess ist, wirklich ein großes Following aufzubauen. Aber dann habt ihr diesen einen Moment gehabt, den sich so viele Content-Creator wünschen, als es auf einmal total abging. Und es war ausgerechnet der Moment, in dem ihr auch losgesegelt seid. Vielleicht erzählt ihr nochmal so eure ersten Tage eurer Weltumsegelung durch diese Brille auch. Wie funktioniert das mit Social Media und was ist da passiert?
Ja, das war ganz schön wild auf jeden Fall. Also Laura ist da sehr affin und hat es ja vorher auch schon mal beruflich gemacht. Social Media Management ist sehr, sehr im Thema. Und wenn du dann da sitzt und halt losfährst und du hast ja eigentlich gerade einen Kopf für diese Reise, die beginnt, und dann merkst du einfach nur, wie jedes Mal, wenn du da aktualisierst, da steht da 100 plus neue Follower. Das ist halt wirklich sehr, sehr wild. Also damit haben wir so definitiv nicht gerechnet. Wir sind mega dankbar dafür. Und das bringt dann halt aber auch so Arbeit und Verantwortung mit sich aus meiner Sicht, weil Laura da wirklich extremst viel Energie reinsteckt, jeden Tag mehrere Stunden.
Das ist ein schlecht bezahlter Vollzeitjob.
Ja, ich übernehme die ganzen persönlichen Nachrichten, um mir das abzunehmen, weil wir haben so eine geile Community, 99% der Nachrichten sind einfach positiv und dann Hammer. Hast du cool. Ab und zu halt einen dabei, der macht dann halt irgendeinen blöden Spruch, und um Laura davor so ein bisschen zu schützen in dem Sinne, mache ich das, weil ich sowas besser wegstecke, weil ich halt einfach auch vorher, mein vorheriger Beruf, immer viel mit Menschen auch kommuniziert habe. Bei mir perlt sowas eher ab, und dann schaust du halt natürlich auch, welche Inhalte möchtest du vermitteln, ne, dass du jetzt schon zum Beispiel auch gerade dieses Gefahrenpotenzial, was in manchen Situationen auch ist, auch klar darstellst. Ne? Hey, wir haben was Dummes gemacht, mach das vielleicht nicht nach. Und das Coole ist halt bei uns, dass wir von Anfang an das Ganze authentisch aufgezogen haben. Also wir sind, wie wir sind. Und wenn das halt wem nicht passt, dann so what? Ich werde mich jetzt nicht vor die Kamera stellen und den ganzen Tag heile Welt machen und sagen, am Boot ist alles perfekt. Ich sitze dann im Maschinenraum und bin am Fluchen. So, und das ist halt das, was wir auch darstellen, wie es halt ist, dass es alles nicht nur schöne Seiten hat. Und ich glaube, dass halt aber das wiederum auch recht gut ankommt. Und das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr dankbar bei uns gerade.
Ja. Und Laura, nimm uns nochmal mit zurück in diesen ersten Moment. Du hast schon gesagt, jedes Mal, wenn ihr erneuert habt, waren hunderte neue Follower dabei. Wie viele Follower habt ihr in diesen ersten Tagen eurer Reise gewinnen können? Und wie hat sich das für dich angefühlt, die da so viel Arbeit reinsteckt, dann plötzlich das Gefühl zu haben, jetzt ist der Knoten geplatzt?
Ja, das war eine wilde Zeit. Also wir sind ewig so auf 1000, 2000 Followern rumgedümpelt und haben da immer so viel Zeit und Mühe reingesteckt, und es wurde einfach nicht mehr. Aber wir haben es dann für die Leute gemacht, die schon dabei waren. Und dann kamen irgendwann 3 Reels hintereinander, die das voll gesprengt haben. Das war der Abend vor unserer Weltreise. da standen wir einfach kurz irgendwie 10 Sekunden an Deck im Sonnenuntergang und haben so Titanic gemacht und gesagt, ja, morgen gehen wir auf Weltreise. Das ist völlig durch die Decke gegangen. Dann kam Tag 1 unserer Weltreise, da haben wir so ein bisschen ausführlicher den Tag einfach wiedergegeben mit Sprache und Videocontent und das hat uns 17.000 neue Follower gebracht und Tag 2 unserer Weltumsegelung ging dann auch noch mal durch die Decke, dass wir durch diese 3 Reels 25.000 neue Follower gewonnen haben und es war wirklich, das ging glaube ich über einen Monat so, dass wir immer wieder aktualisiert haben und wieder 100 neue Follower und Kommentare und Likes, mehr kann ja nicht angezeigt werden und du hast nur noch blau gesehen, folgt dir, folgt dir, folgt dir und da hat sich das zum ersten Mal so bezahlt gemacht, so diese ganze Energie und diese Arbeit, sich da Gedanken zu machen und jeden Tag so viele Stunden Zeit da reinzustecken, dass es halt einfach gesehen wird und die Leute so mitfiebern und uns schreiben und wir die begeistern können für das, was wir machen. Also das war schon krass, die Zeit.
Mit Verlaub würde ich euch da gerne mal ein Kompliment machen, weil in dieser Social Media Space ist ja sehr populär geworden auch, ne, dass man, ich sag mal, segeln seine Abenteuer in Szene setzt. Ich glaube, dass es fast unmöglich ist, heutzutage noch einen Algorithmus wirklich zu hacken mit so Sachen, sondern das, was du eben gesagt hast, ihr seid super authentisch. Ich fand das total erfrischend, dass man merkt, sowohl schon digital, ich glaube, wir alle haben heute so ein Fingerspitzengefühl schon fast digital für Menschen, um wann was echt ist und was nicht, dass das bei euch echt war. Und jetzt haben wir euch kennengelernt, wir kannten uns auch vorher nur, wir haben auch über Instagram hin und her getickert und dann über WhatsApp und können wir hier auf den Kanaren mal was zusammen machen. Und da war überhaupt gar kein Unterschied. Und ich finde das deswegen bemerkenswert, weil man zum einen im Reinen mit sich selber sein muss und zum anderen dann aber auch stark genug innerlich, sich zu trauen, ein authentisches Selbst in die Öffentlichkeit zu geben. Und du hast es ja eben gesagt, vielleicht auch so eine Angriffsfläche zu sein. Laura, du bist ziemlich kommunikativ. War das schon immer in dir drin oder bist du das einfach, dass du so ein sprudelnder, kommunikativer, ist ja jetzt nicht gut bezahlt, woher kommt das, dass du das so in die, mit so einem Enthusiasmus in die Welt rausträgst?
Das fing, glaube ich, schon in der Grundschule an. Also als ich schreiben gelernt habe, da habe ich mir immer irgendwelche Geschichten ausgedacht, auch schon Delfin-Geschichten und habe dann immer so kleine Bücher geschrieben und so Delfine dazu gezeichnet und so generell dieses Geschichten erzählen und schreiben, das ist irgendwie schon immer in mir drin. Hm.
Und das sind auch zwei Stichworte, die nochmal zu einem Bereich in deinem Leben führen, von dem ich gestern erfahren habe, der mich total überrascht und auch begeistert hat. Tatsächlich hast du mit 17 Jahren ein Buch geschrieben, Lebenshunger? Lebenshungrig?
Lebenshungrig.
Lebenshungrig, genau so rum war das. Und hast über deine Magersucht, die du damals entwickelt hattest, geschrieben und hast das Buch geschrieben, was sehr, 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 sehr vielen Menschen, die diese Erfahrung selber oder in ihrer Familie auch machen, geholfen hat. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz uns mit in diese Zeit nehmen, was dir da passiert ist und wie du das dann erlebt hast und was dieses nach außen tragen dann auch für dich bedeutet hat.
Ich versuche es kurz zu fassen. Das ist natürlich jetzt kein Thema, was man irgendwie so kurz erzählen kann, aber ich bin mit 16, da ja Pubertät und ein Haufen von Unsicherheiten, immer das Gefühl, irgendwie bin ich komisch, keiner mag mich und das Gefühl, ich habe keine Kontrolle oder bin nirgendwo so richtig gut drin. Da habe ich dann irgendwie über eine Wette mit einer Freundin, da ging es ums Abnehmen, habe ich so dieses Kalorienzählen und Abnehmen für mich entdeckt, dass ich das wirklich gut kontrollieren kann, dass ich da eine Stärke habe, dass ich den Erfolg messen kann und bin dann in so eine Abwärtsspirale reingerutscht und ja, bin dann irgendwann über 20 Kilo leichter gewesen und in eine Klinik eingeliefert worden mit absolutem Untergewicht und war dann erstmal so ein halbes Jahr in der Klinik, durfte wieder zunehmen und auch danach zu Hause noch weiter diesen Weg irgendwie finden, wie ich damit jetzt umgehe, dass ich nicht wieder rückfällig werde und wie ich jetzt wieder zurück ins Leben komme, ins Essen. Und das war ein richtig krasser Einschnitt in meinem Leben und ein langer Prozess. Und ich habe das am Ende auch ein bisschen damit verarbeitet, dass ich ein Buch drüber geschrieben habe, nämlich wie das alles begonnen hat, wie ich da reingerutscht bin, was eben auch die Schattenseiten sind, die man oft als Betroffener nicht sieht. Und wie ich da letztendlich wieder rausgekommen bin, was meine Motivation war, mich dann doch fürs Essen und gegens Hungern zu entscheiden, weil das ist halt, das klingt so für den normalen Menschen, der das nicht kennt, so einfach, weil jeder isst ja gern, aber es ist halt eine Sucht, in der man nichts essen möchte. Und ja, da habe ich ein Buch drüber geschrieben und das hat wirklich vielen, vielen Menschen geholfen. Ich habe in der Zeit unglaublich viele Nachrichten bekommen und die Menschen haben mir ihr Herz ausgeschüttet, ihre ganze Geschichte erzählt und das ist schon ein cooles Gefühl gewesen, wenn da Menschen bei waren, die meinten, ja, ich habe das jetzt irgendwie seit 5 oder 10 Jahren, war auch schon in der Klinik und nichts hat geholfen und dann habe ich dein Buch gelesen und jetzt will ich das auch schaffen.
Ja, und natürlich stellen sich da nicht nur mir, sondern ich glaube ganz vielen Menschen jetzt so, so viele Fragen, die aber, glaube ich, nicht in diesen Ocean Talk gehören.
Eine stelle ich noch, sorry, dass ich dir da reingrätsche. Und zwar, hast du das Buch damals geschrieben mit der Motivation, anderen zu helfen oder war es, um für dich selber das einzuordnen und zu verarbeiten?
Ich glaube beides. Okay. Also es war für mich irgendwie hilfreich, so auf kreative Art das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen und gut enden zu lassen und ja auch, um anderen zu helfen. Also ich habe auch viele Betroffene kennengelernt und weiß, wie schwer das ist und ich selber hätte mir so ein Buch halt immer gewünscht in der Zeit und die meisten Bücher enden eben nicht so positiv. Das ist dann keine große Hilfe, wenn man das als Betroffener liest.
Ja, die Frage finde
ich
super.
Ich stelle noch eine. Und zwar, mich interessiert das deswegen, wenn man euch folgt und auch jetzt so wahrnimmt, das hat für mich immer einen totalen Mix eben, wie das bei deinem Buch war. Und zwar habe ich immer das Gefühl, so die Hälfte ist, ihr habt einfach Bock, so coole Momente wie die Tage, als du das Video gezeigt hast und sagtest, so, wir haben hier die Kajüte gesucht, ach, da bin ich mit einem nackten Arsch, das zeige ich dir nicht, ach, da waren wir gerade nackig schwimmen. Ihr habt einfach so einen Lebensspirit, der diese Energie raushaut, einfach um das, weil das so euer Gefühl ist. Und auf der anderen Seite ist da aber auch viel Informatives dabei und man merkt, ihr macht euch Gedanken dazu, Erfahrungen mit anderen zu sammeln. Und ich glaube, deswegen haben nicht nur wir, sondern auch die Community Bock, mit euch da ja, dem zu folgen, digital. Ja. Das macht Spaß.
Und was ich sagen wollte, bevor du deine tollen Fragen gestellt hast, ich finde das auch super, auf der Meta-Ebene habe ich auch gleich noch eine. Aber wenn es sozusagen um dieses Thema geht, wo sich mir ganz viele Fragen aufdrängen, dann empfehle ich jetzt wirklich einfach nochmal das Buch von dir, Lebenshungrig. Falls euch das irgendwie jetzt da was klingelt, ihr sagt, Mensch, das wäre spannend zu lesen, dann schaut euch dieses Buch an, da steht die ganze Geschichte drin. Den letzten Punkt, worauf ich da noch eingehen möchte, wenn ich mir dich vorstelle mit 17 Jahren, wo du auch sagst, da gab es eine Verunsicherung, die dich überhaupt in diese Magersucht hineingetrieben hat. Also die Frage, wie klappt das denn eigentlich irgendwie mit den Menschen um mich herum zusammenzukommen, dazuzugehören? Und dann machst du eine solche Erfahrung, befindest dich auch in der Klinik und merkst, boah, shit, ey, da bin ich irgendwie auf einen schiefen Weg geraten, was, glaube ich, gerade in dem Alter die meisten Leute eigentlich am liebsten nicht erleben möchten, sondern natürlich wollen, dass bei ihnen alles gut ist. Und dann diesen Mut zu haben, damit nach außen zu gehen und anderen Menschen das offen hinzulegen und zu sagen, schau mal, was mir da passiert ist. Und ich erzähle euch jetzt diese Geschichte einerseits, um es zu verarbeiten, aber auch andererseits, um euch zu helfen. Also ich kriege da gerade eine Gänsehaut, weil ich das so beeindruckend finde. Kannst du dich daran erinnern, woher du diesen Mut geschöpft hast?
Also ich hatte natürlich auch meine Zweifel, ob ich das jetzt wirklich rausbringen soll. Ich habe da auch mit meinen Eltern drüber geredet und viel hin und her überlegt. Aber irgendwie hat für mich immer die Stimme überwogen, mach es, das hilft so vielen und wer weiß, wofür es gut ist. So, und dann habe ich es einfach gemacht und letzten Endes wurde ich dann auch nicht enttäuscht. Also ich habe so viele positive Reaktion bekommen, auch von meinem damaligen Chef und Kollegen. Also es war nie ein Problem. Ja. Man hat halt so den Gedanken, kriege ich dann einen Job, wenn ich jetzt diese Geschichte erzähle, dann denken die doch, ich bin voll der Psycho. Und es ist halt gar nicht so gewesen. Es war durchweg positiv.
Machertum.
Ja, großartig. Und das Buch war so erfolgreich, dass du 2 Jahre, hast du erzählt, jeden Urlaubstag geopfert hast, um durch Talkshows zu gehen, Lesungen zu machen und Co. Also du hast damit wirklich einen Nerv getroffen und du hast auch gesagt, du hast so viele Leserbriefe erhalten, dass du sie gar nicht alle beantworten konntest. Und das freut mich riesig, dass auch dort der Mut wieder mit diesen positiven Erlebnissen dann belohnt wurde. Und du hast also in deinem Leben schon mal erlebt, dass dich der Lebensweg ganz schön verändern kann. Und das Ganze ist natürlich zum Glück auf eine sehr viel positivere Art und Weise jetzt auch mit dem Segeln passiert. Und ihr macht das Ganze gemeinsam als Paar. Und da stelle ich mir total spannend vor, Wie verändert sich euer Leben jetzt, wo ihr auf See seid? Also persönlich haben wir ja am Anfang schon mal abgesteckt, dass ihr natürlich vor ein paar Jahren noch ganz andere Jobs hattet und einen ganz anderen Alltag. Aber wie ist das auch als Paar? Wie verändert sich euer Zusammenleben, wenn man jetzt auf einmal hier gemeinsam auf diesem dann zwar sehr großen, aber dann doch irgendwie kleinen Raum lebt?
Räumlich ist es für uns keine große Veränderung, ob du jetzt in der Wohnung bist oder auf dem Boot. Wir haben sehr, sehr viel Platz halt, weil unser Boot jetzt nicht gerade das kleinste ist. Also wir haben vorne die Bugkabine, wir haben die achterliche Kabine. Du kannst oben hin aufs Deck, du kannst ins Cockpit, du kannst hier in den Salon.
Und wir haben den größten Vorgarten der Welt.
Richtig. Den größten Swimmingpool der Welt quasi. Also du kannst dir schon so, wenn es gerade mal gut ist, irgendwie aus dem Weg gehen. Und wenn es jetzt im schlimmsten Fall wäre, dass einer mal sagt, ich nehme das Ding hier und paddle an Land, weil du mir gerade so auf den Keks gehst. Also wir streiten uns auch regelmäßig, das bleibt nicht aus. Was halt intensiver ist, die Zeit, die du miteinander verbringst, weil wir halt nicht irgendwie 8 Stunden am Tag jeder im eigenen Büro sind, voneinander getrennt sind, sondern wirklich 24/7 zusammen sind. Und ich glaube auch, dass die eine oder andere Beziehung an sowas scheitern kann, definitiv. Für uns funktioniert es aber, würde ich behaupten, sehr gut. Du lernst dich deutlich besser kennen nochmal. Man lernt noch mehr über den anderen kennen, Dinge, die man vielleicht vorher gar nicht wusste. Ich bin jetzt zum Beispiel nicht der offenste Mensch. Ich renne nicht durch die Welt und sage jedem, wenn es mir gerade ganz schlecht geht oder auch nicht, wenn es ganz gut geht. Also ich bin halt eher so für mich. Ich glaube aber, in letzter Zeit teile ich Laura öfter mit, wie es mir zum Beispiel geht. Und ich denke mal, dass das halt auch dazu führen wird, dass wir uns einfach immer noch besser verstehen. Wir sind jetzt 9 Jahre zusammen, und also fast, und ich glaube, das kriegen wir noch ein bisschen länger auch hin.
Ist das für dich auch so?
Ja, ich sehe das genauso. Ja, das schweißt noch mehr zusammen, weil man einfach Höhen und Tiefen durchmacht. Man kennt den anderen, glaube ich, also wir kennen uns so gut, wie uns sonst niemand kennt, weil man einfach all seine Macken teilt, und das passiert einfach zwangsläufig auf so engem Raum und so einem großen Abenteuer mit sämtlichen Katastrophen und Magic Moments. Also das.
Du kommst halt viel öfter bei so einer Reise in Stresssituationen oder ähnliches oder halt Situationen, die nicht normal im normalen Alltag sind. Und wenn das zusammen funktioniert, ich glaube, dann geht es halt auch ansonsten sehr gut im Alltag. Und das sind wirklich so die Knackpunkte. Werden wir jetzt irgendwie welche, die sich regelmäßig anschreien bei irgendwelchen Manövern oder sonst was? Ich glaube, dann würdest du relativ schnell irgendwann sagen, einer geht von Bord.
Ja. Aber du hast trotzdem gesagt, ihr streitet euch immer mal wieder, das bleibt nicht aus. Gibt es da so wiederkehrende Konflikte, irgend so ein Muster, wo ihr sagt, so, pff, das ist so die Situation, die uns als Paar sehr herausfordert?
Ich glaube, so wie bei jedem anderen Paar auch, sind das so Themen, die den Haushalt und die Ordnung betreffen. Und irgendwie, gut, Meinungsverschiedenheiten haben wir auch manchmal. Aber so bei den wichtigen Sachen sind wir uns meist einer Meinung.
Mhm. Ordnungsfreak? Laura oder Arne?
Ich.
Übrigens muss man sagen, als wir eben hier reingekommen sind ans Set, ich glaube, dass das schönste Set ist, was wir bis jetzt hatten. Und du hast unglaublich viel selber genäht, und man ist hier eben reingekommen und hat gemerkt, das ist ein Zuhause, in dem wir hier sind. Könnt ihr euch noch mal vorstellen, gemeinsam, jetzt wo ihr das als Paar erlebt habt, noch mal an Land in einem Zuhause zu leben? Oder?
Schwierig. Nee. Also jetzt. Natürlich ändert sich irgendwann der Kopf und sonst was, aber nach aktuellem Stand können wir uns, glaube ich, beide, also ich auf gar keinen Fall, irgendwie 4 feste Wände mit in einem Raum vorstellen, wo du halt bist. Also selbst wenn wir jetzt sagen würden, okay, aus irgendwelchen Gründen, weil verletzt oder weil, keine Ahnung, kein Geld mehr oder sonst was. Ich glaube, wir würden eher das Boot nehmen und uns einen schönen Hafen suchen, wo wir dann auf dem Boot wohnen, als dass wir sagen, so, wir ziehen jetzt wieder komplett an Land.
Hm. Ja, das würde sehr auf die Stimmung schlagen, so ja. Mit 4 Wänden in der Stadt.
Ja, da wir haben Bootseigner getroffen, die waren etwas älter als wir, und die meinten, ja, ihr seid selber schuld, ihr habt jetzt ein richtiges Problem. Ihr seid so jung losgefahren, wir kommen nicht zurück an Land. Das werdet ihr auch nicht können.
So, ihr könnt nie wieder in die normale Welt zurückkehren. Okay, ist
jetzt
okay.
Seid ihr gefesselt auf dem Boot.
Ja, aber ich kann euch sagen, da hatte ich im Podcast schon einige sehr spannende Charaktere, die auch dann in ihren 70er oder 80er Jahren noch ein Funkeln in den Augen haben und auf ein Leben, ein so reiches Leben zurückblicken, dass man fast das Gefühl hat, da stecken Erlebnisse für 4 oder 5 ganze Lebensspannen drin. Also würde ich sagen, das ist vielleicht ein Luxusproblem. Das wünsche ich euch auf jeden Fall sehr. Eine Sache finde ich noch total spannend. Ihr seid jetzt ja Laura und Arne. Auch auf Instagram heißt ihr so. Da tretet ihr als Paar auf. Ist das was für euch ja überhaupt gar kein Thema ist, weil das sowieso so klar ist für euch nach 9 Jahren Beziehung? Oder ist das vielleicht auch etwas, was in irgendeiner Form eine Schwere oder einen Druck erzeugen kann, die sich auf eure Beziehung legt, dass ihr als Paar in der Beziehung zusammen irgendwie in der Öffentlichkeit steht?
Nein, also ich glaube, es geht bei uns nicht allein um das Boot und um die Reise, sondern um uns. Du hast ja viele Accounts auch, die heißen dann Segeljacht so und so. Und das ist halt nicht das, was wir irgendwie vermitteln und weitergeben möchten. Also es geht darum, wie wir unser Abenteuer erleben und nicht, dass dieses Boot ein Abenteuer erlebt in dem Sinne. Also selbst sollten wir jetzt sagen, okay, wir sind jetzt hier raus, weil wir festgestellt haben, wir finden Vanlife doch viel geiler als Boatlife oder wir holen uns jetzt einen Katamaran, was ich nicht glaube, oder ich weiß es nicht. Also irgendwas ändert sich, dann muss es ja nicht vorbei sein. Und weil wir halt für uns unsers machen, ist das, glaube ich, einfach der richtige Name dabei.
Ihr wirkt wie ein symbiotischer Organismus,
der also biologisch spricht.
Ich fand das total interessant, als wir uns hier an einem der ersten Abende gesehen haben. Ich habe Segelpaare erlebt, die, wenn die in den Hafen einfahren, die sind auch irgendwo ein Organismus, aber sobald die an Land sind, suchen die so ein bisschen so ihr eigenes, weil man vielleicht auch das Gefühl haben möchte, ich bin zwar mit meinem Partner, aber ich möchte auch irgendwo so eine gewisse Individualität oder Eigenständigkeit besitzen. Und ihr habt aber die ganze Zeit knutschend aneinander gehangen und ich habe gedacht, wow, das ist ziemlich tight. Gibt's Phasen, wo oder Aktivitäten oder Hobbys, wo ihr sagt, das mache ich, damit ich auch noch so mein eigenes habe? Wie ist das für euch?
Ja, klar. Also ich lieg ab und zu auch gerne mal voll rum, weil ich das kann, im Gegensatz zu Laura. Laura ist eher so immer am Rumrennen, immer am Wuseln, was machen und tun. Und dann bin ich auch froh, wenn sie mal irgendwie irgendwas macht und unternimmt oder sagt, okay, ich gehe jetzt mal alleine einkaufen und ich dann einfach mal kurz nichts machen kann, weil ich das auch für sehr wertvoll erachte einfach, dass man auch mal Ruhe sich nehmen kann. Und von daher, ja, also wir sehen auch schon zu, wenn der eine jetzt Bock hat, irgendwas zu machen und der andere vielleicht nicht, dann macht man es halt getrennt. Also ist ja keiner zu gezwungen irgendwie, aber...
Manchmal schickt er mich auch an Land, wenn ich ihn auf die Nerven gehe. Ja. Dann soll ich an Land paddeln und von Bord gehen.
Aber du brauchst... Du brauchst ja auch manchmal deine Zeit für dich, also...
Ja. Du, Laura, ich glaube, du brauchst mal wieder ein bisschen Zeit für dich, was?
Ja, also einerseits so und andererseits ist es auch, dass... Laura zum Beispiel für sich mal irgendwie einen Abend braucht, wo dann, wenn wir einen menschenleeren Strand finden, wo sie sich da Musik in die Ohren macht, da einfach rumläuft, mitsingt, rumtanzt, ohne Menschen um sich rum und auch ohne mich um sich rum. Und dann hat sie da, glaube ich, auch sehr, sehr glückliche Momente. Und ja, das machst du ja auch alleine. Und dann im Zweifelsfall muss ich sie zu ihrem Glück dann zwingen und sagen, komm, jetzt mach mal, lass mal die Sachen liegen hier, ich kümmere mich.
Und du räumst dann hier auf.
Ja.
Super.
Bevor wir jetzt zum Ende kommen, ist mir aufgefallen, dass das, also ich finde das ein ganz, ganz tolles Gespräch mit euch, das kann ich schon mal sagen, vielen Dank, aber wir haben jetzt ganz, ganz viele Fragen gestellt, die uns begeistert haben aus den Erlebnissen mit euch in den letzten Tagen und was ich da gar nicht so abgefragt habe, was ich oft in Vorgesprächen die Frage stelle, ist, was sind denn die Themen, die Dinge, die Facetten, die euch gerade besonders begeistern? Gibt es da irgendetwas, wo ihr sagt, Mensch, also in letzter Zeit habe ich eine totale Faszination für XY oder da gab es etwas, da wird total selten drüber gesprochen, aber das beschäftigt uns gerade. Ich weiß nicht, ist da noch irgendwas offen geblieben, wo ihr sagt, also eigentlich müsste man das gerade nochmal thematisieren?
Also besondere Faszination, je länger wir segeln, desto mehr das Segeln tatsächlich. Also wie ich schon gesagt habe, ich habe total Bock, das irgendwie auch beruflich mit einzubinden. Es ist nicht so, als würde es mir nicht reichen, das Boot hier zu haben, aber ich glaube, es ist, also was mir so fehlt, ist halt unbeschwert auf ein Boot zu gehen und das Boot von A nach B zu fahren, wie man es halt sauger im Charterurlaub macht, und dann geht man halt wieder von Bord. Ich habe hier immer im Kopf, was muss noch gemacht werden, und da geht so leicht die Unbeschwertheit verloren. Das ist aber auch Luxusproblem in dem Sinne. Ich finde das Segeln halt an sich super cool und verschiedene Boote zu sehen, verschiedene Boote anzugucken und ja, was soll man sagen, das Tauchen. Also das ist schon so ziemlich das, was wir gerade machen möchten, aus meiner Sicht.
Ja, das war auch immer eine Motivation dieser Reise für mich, dass wir eben auch die Unterwasserwelten in den verschiedenen Orten kennenlernen. Also jetzt sind wir hier endlich mal in wärmeren Gewässern, in denen das Wasser klarer ist als am Festland, und jetzt können wir das Freitauchen auch mal wieder auffrischen, dass wir leider lange nicht gemacht haben, weil wir echt viel mit dem Boot zu tun hatten. Und das fasziniert uns halt auch jedes Mal wieder, so die Unterwasserwelt und auf was für Fische man da trifft. Das ist schon cool.
Wenn die Leute jetzt mit euch in Kontakt treten wollen oder euch supporten wollen auf dieser Journey, was sind so ein paar Sachen, wo wir sagen können, hier, klickt mal in die Beschreibung und die können euch supporten?
Auf jeden Fall Instagram. Also wir freuen uns über jeden Follower, der mit dabei ist, der Spaß dran hat, mitzuerleben, was wir hier machen. Wir freuen uns total, wenn wir Menschen mitnehmen dürfen und sie halt auch damit was erleben können, was sie vielleicht einfach sonst nicht könnten. Und ja, also doof gesagt, wir freuen uns natürlich auch, wenn das irgendwie ein bisschen honoriert wird. Wir haben unseren Patreon-Account. Da gibt es keine extra Inhalte. Also wir haben es extra so gesagt, alles, was du bei Insta hast, hast du bei Insta und hast du auch frei. Es wird keiner bevorzugt, aber wenn uns halt jemand dafür was geben möchte, freuen wir uns darüber wirklich sehr. Und das sehen wir nicht als selbstverständlich. Wir möchten aber halt nicht irgendwie dann sagen, okay, du hast jetzt Geld, du kriegst dafür mehr, sondern auch demjenigen, der einfach kein Geld hat, wovon es leider auch genug Leute gibt, die kriegen das Gleiche.
Und neue Sponsoren sollen sich auch bei euch melden.
Sehr gerne.
Aber sie müssen zu uns passen.
Ja, genau. Da sind wir tatsächlich sehr wählerisch. Also gerade auch, was wir machen, halt ein bisschen Werbung, damit wir darüber Geld bekommen. Wir würden nicht für alles Werbung machen und wir haben auch schon Sachen abgelehnt, die einfach nicht zu uns passen. Ob es jetzt einfach ist, weil es nicht zu uns passt oder weil wir halt auch natürlich gucken, wer steht hinter dieser Firma, wo kommt es her, was wird gemacht, was unterstützt vielleicht die Firma, was wir nicht unterstützen wollen. Und da sagen wir dann auch ganz klar, das machen wir nicht. Also da könnten dann auch Hunderttausende, Millionen Beträge auf dem Tisch liegen. Da würden wir halt sagen, nein, ist nicht, weil das ist einfach ethisch nicht vertretbar.
Also an alle Sponsoren, meldet euch, wenn ihr euch jetzt noch traut. Wir haben noch ein paar Halbsätze dabei und kommen damit langsam zum Schluss unseres Aufenthalts.
Ich würde gerne diesmal starten. Ja. Und zwar eine Eigenschaft, die ich an meinem Partner am meisten bewundere.
Arnes Ruhe.
Lauras Ideenreichtum.
Die wertvollste Lektion unseres Lebens auf See ist?
Du musst immer was reparieren.
Es hat sich gelohnt, sich zu trauen, abzufahren.
Schön. Unser Traumschiff in 5 Jahren ist...
Immer noch das Gleiche.
Ja, immer noch das Gleiche.
Trotz der Erfahrungswerte, was man hätte anders machen können, ihr...
Definitiv, also...
Es ist jetzt unser Schiff. Wir haben es zu dem gemacht, was es ist. Und das wollen wir ungern wieder weggeben.
Schön, eure Moana. Ja, toll. Etwas, wovor wir beim Segeln Angst haben, ist?
Worst case, Mastbruch.
Schlimme Stürme.
Was ich anderen Seglern raten würde, ist?
Ja, was soll man anderen Seglern raten? Ich glaube nicht, dass wir in der Position sind, um unbedingt erfahrenen Leuten was zu raten. Also, was ich jedem raten kann, der ein Segelboot hat und mit diesem Gedanken spielt, loszufahren, mach es. Weil irgendwann bist du zu alt, dir passiert was, du kriegst zu viel Angst. Es ist wirklich dieses Losfahren, mach es. Wenn du es willst, mach es.
Da würdest du dich anschließen. Ich verliere manchmal die Frage mal so, allen Leuten, die sowas sehen und es total spannend finden und vielleicht auch so eine Erfahrung machen wollen, würde ich raten, das?
Ja, wenn man das so fühlt im Herzen oder im Bauch, dass man das eigentlich auch machen will, dann sollte man nicht zu lang warten. Weil wir standen auch vor der Frage, warten wir bis zur Rente oder bis wir 50 sind und noch mehr Geld gespart haben? Oder machen wir es einfach jetzt, weil wir gerade gesund und fit sind und jetzt digital arbeiten können? Und ich würde es nie wieder anders machen. Das ist irgendwann vielleicht die Sache, die man im Sterbebett bereut, wenn man es nie gewagt hat. Und wir können uns das jetzt nicht mehr vorwerfen. Und selbst wenn die Reise morgen aus irgendeinem Grund endet, dann wissen wir, wir haben es aber versucht und gemacht. Und ja.
Mann, seid ihr cool.
Ohne Scheiß.
Wirklich.
Unser größter Erfolg ist,
dass wir abgefahren sind.
Ja, dass wir abgefahren sind und immer noch zusammen sind.
Nein, ich finde das toll, dass jetzt gerade so am Ende sich das nochmal so kondensiert auf diesen einen Punkt. Wenn du das spürst in dir, wenn du diesen Ruf vernommen hast, dann nicht alles abwägen und bis zum Ende durchdenken und jede Sorge hochjessen, sondern losfahren und machen. Ihr habt das getan. Ihr blickt jetzt schon nach 7 Monaten auf unfassbare Erlebnisse, die andere in einem ganzen Leben nicht erleben können, weil ihr euch getraut habt. Und ich bin mir sicher, wenn wir uns in 5, in 10 oder vielleicht in 50 Jahren widersprechen, dann wird man sagen, Mensch, da waren wir eigentlich noch im Losfahren. Das war gerade erst der Anfang und ich wünsche euch so sehr, dass diese Reise noch ganz, 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 ganz lange weitergeht, euch noch zu so vielen unbezahlbaren, unkäuflichen Momenten führt. Und vielen lieben Dank, dass ihr uns hier in euer heiligstes Zuhause eingeladen habt. Es war ein ganz großes Vergnügen, hier zu sein.
Schön, dass ihr da wart.
Das hast du schön gesagt.
Das waren Laura und Arne. Es war eine große Freude, die beiden kennenzulernen und vor allem auch einige Stunden on und off the record auf der Moana zu verbringen. Auch wenn wir nie zusammen rausgesegelt sind, alleine auf einem solchen Boot zu sein, gibt einem doch ein Gefühl von Freiheit. Und es ist direkt schon abenteuerlich und spaßig. Und was ich so schön finde an ihrer Geschichte, sie stehen ja in Wirklichkeit ganz am Anfang ihrer Reise, aber dass sich jetzt schon gezeigt hat, sich etwas zu trauen, Herausforderungen nicht zu scheuen und auch dann, wenn es manchmal besonders hart wird, genau das sind oft auch die richtigen Highlights zugleich. Dass genau diese Momente für sie dann auch belohnt worden sind mit unvergesslichen Momenten, das ist wunderschön. Und eben auch zu merken, es gibt Momente, die kriegst du nicht zu kaufen. Die kannst du nur erleben, wenn du deinen Träumen folgst. Das klingt jetzt super kitschig, ist aber einfach so. Laura hat ja schon von dem Buch erzählt, was sie geschrieben hat und auch, dass sie über ihre Magersucht gesprochen hat. Das fand ich total mutig und toll von ihr. Aber sie hat mit dem Geschichtenschreiben nicht aufgehört. Gemeinsam mit Arne hat sie ein Buch rausgebracht und zwar 10 Abenteuergeschichten vom Meer. Mit Segelkind Kalea und ihrem Delfinfreund Finn. Das sind jeweils 10 Minuten Geschichten zum Vor- und Selberlesen. Ein Kinderbuch über Mut und Hoffnung für alle, die sich für den Ozean begeistern und diesen schützen möchten. Falls ihr das spannend findet, findet ihr auch dazu einen Link in den Shownotes. Und falls ihr Lust auf weitere Segelabenteuer habt, dann hätte ich einen Alternativvorschlag zum Selberboot kaufen. Wie wäre es, per Anhalter über den Ozean zu segeln, so wie Elis Martinelli und Lukas Werner das gemacht haben. Um die Folge anzuhören, spult mal zurück in den April 2023, Folge Nummer 60. Die beiden sind mit dem Fahrrad von Europa nach Singapur gefahren, das war Inhalt der Folge 59. Und dann per Anhalter zurück von Singapur nach Europa gesegelt. Was sie dort unterwegs erlebt haben und wie leicht es eigentlich sein kann, eine solche Reise mitzumachen, selbst als absolute Anfänger und Anfängerin, das habe ich in dieser Folge erfahren und ist vielleicht auch eine Inspiration für dich.
Werbung.
Hast du Lust, selbst ein Segelabenteuer zu erleben? Dann komm mit auf die Helden der Meere-Flottille. Gesegelt wird im Saronischen Golf, einem wunderschönen Revier im Mittelmeer mit warmem Wasser, einsamen Buchten und verschlafenen Häfen. Gesegelt wird in einer Flottille, also mit mehreren gecharterten Yachten und der Soul Sailing Crew. Das ist ein Konzept, bei dem jeder zu einem Teil der Crew wird und selbst Verantwortung übernimmt, also wirklich ins Segeln mit eingespannt wird. Vorerfahrung brauchst du aber keine, denn dafür gibt es die Skipper, die genau wissen, was sie tun und dir im Laufe dieses Turns beibringen, wie du segeln kannst. Eine Sache, auf die ich mich nach den letzten beiden Flottillen ganz besonders freue, ist das Miteinander. Denn die Gemeinschaft aus all diesen gleichgesinnten Ozeanenthusiasten ist etwas ganz Besonderes. Wenn auch du Lust hast, bei der nächsten Flottille dabei zu sein, die Ende September bis Anfang Oktober 2026 stattfindet, dann schau mal auf der Helden der Meere Website vorbei. Unter www.helden-der-meere.com findest du unter dem Reiter Community Events alle wichtigen Infos. Und ich würde mich freuen, gemeinsam abzulegen. Ich hoffe, diese Folge hat dir viel Freude bereitet, dich inspiriert und begeistert. Denn das ist genau das, was ich mit diesem Podcast tun möchte. Ich bin ja Moderator und Speaker, moderiere unter anderem diesen Podcast, aber auch alle möglichen Veranstaltungen, halte aber auch ganz viele Vorträge an Unternehmen, bei Veranstaltungen, aber auch viel an Schulen, wo ich genau das versuche, Menschen für die Meere zu begeistern. Mein Vortrag, der heißt ebenfalls Helden der Meere und mir geht es darum, anhand von Geschichten deutlich zu machen, dass jeder und jede von uns zu einem Helden der Meere werden kann. Und dass das gar nicht so schwer, wie viele denken, denn auch wenn dieser Weg zugegebenermaßen relativ lang ist, fängt er doch mit kleinen Schritten an. Und die kann natürlich jeder und jede von uns gehen. Warum erzähle ich das? Ich freue mich natürlich, als Speaker und als Moderator an verschiedensten Stellen auftreten zu können. Dementsprechend wollte ich das hier einfach mal anbringen und vielleicht ist das ja genau etwas für euer Unternehmen, für die Schule eurer Kinder oder ähnliches. Und wenn sich das spannend anhört, dann nicht zögern, sondern mich gerne kontaktieren. Dann kann man mal absprechen, was genau ihr vorhabt, wie ich dazu beitragen kann. Und dann freue ich mich natürlich, vorbeizukommen und euer Event mitzugestalten. Und mit dieser Idee verabschiede ich mich. Wo wir uns auf jeden Fall wieder hören, ist in 14 Tagen bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.